Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Wir wissen, wie das Ganze ausgeht, weil wir das Buch gelesen haben, aber Rhaenyra hat das Buch halt nicht gelesen. Ne?
Das stimmt.
Oh, Rhaenyra, wieso hat sie denn das Buch nicht gelesen? Das wäre doch alles viel einfacher gewesen.
Ja, naja. Genau. Es ist, Amazon liefert halt nicht nach Westeros. Dementsprechend ist es halt schwierig. Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen und eurer wöchentlichen House of the Dragon Folgenbesprechung. Ja, heute ist der Tag, auf den wir hingefiebert haben. Wir haben die letzte Folge der zweiten Staffel geguckt. Jetzt heißt es wieder 2 Jahre warten. Aber bevor wir wieder anfangen, die Tage im Kalender durchzustreichen, müssen wir unbedingt über das große Finale reden und darüber, ob es jetzt wirklich ein großes Finale geworden ist. Wir, das sind Lisa Oppermann, Laura Samide und ich, Fabian Douglas. Hallo.
Hallo.
Schönen guten Morgen. Ja, wir werden alle nächste Woche Montag in ein großes schwarzes Loch fallen.
Und ich habe nächste Woche Urlaub.
Laura, okay. Federt das gleich ab. Also
okay.
Fabian und ich werden in ein großes schwarzes
genau,
Loch fallen.
Genau, Lisa und ich, wir werden in ein großes schwarzes Loch fallen. Ich hoffe, ihr nicht. Ich hoffe, ihr habt irgendwelche anderen Serien oder Filme, durch die ihr das abfedern könnt. Guckt vielleicht mal bei Giga TV Mac vorbei, da gibt's so das ein oder andere. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, kommen wir doch mal zu den Kommentaren, die ihr uns in der vorherigen Folge drunter geschrieben habt. Da sind wieder sehr viele witzige Sachen dabei. Unter anderem ein Kommentar von Basti. Der hat geschrieben, die Szene mit Alicent haben mich an Parfümwerbung erinnert, hätte nur noch ein Voice-Over mit Alicent Nummer 5, The New Fragrance for Women gefehlt. Und genau das haben wir gemacht. Beziehungsweise Lisa hat das gemacht.
Ja, Basti, das war eine richtig gute Idee und du hast uns einen sehr witzigen Arbeitstag beschert. Ich sag's, wie es ist. Wir hatten sehr viel Spaß damit, diese Parfumwerbung zu machen. Also an alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, wenn ihr bei uns bei GigaTV Mac in die Shorts geht, könnt ihr möglicherweise eine Parfumwerbung mit Alicent sehen.
Genau, und wir verlinken das aber auch an dieser Stelle noch im Witcast, dann könnt ihr es auch euch da anschauen.
Also ja, danke für die Info, nicht Info, sondern Inspo, Basti. Genau. Und Info auch eigentlich.
Info und Inspo, beides sehr, sehr gut, ja. Dann haben wir ja in der vorherigen Folge die rote Saat gesehen. Wir haben gesehen, wie sie ausgesät wurde und geerntet wurde. Und X-Marve hat da geschrieben, wir haben uns ja so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich mit Silverwing los? Warum hat die Ulf... Warum war die so nice? Und X-Marva hat geschrieben, die ursprüngliche Reiterin von Silverwing, Alysanne, wurde immer als eine Frau des Volkes gesehen und hat sich sehr stark für diese eingesetzt. Ulf wird in gewisser Weise sehr ähnlich dargestellt in der Serie, wie wir in den letzten Folgen immer mal wieder durch Gestik oder auch Sprüche, das für Drachenfressen da sei, aber für das gemeine Volk nicht. Ich denke, genau deswegen hat sich Silverwing für Ulf entschieden, da dieser ein genauso reines und aufrichtiges Herz für die einfachen Leute in Königsmund hat. Würde meiner Meinung nach auch erklären, warum die beiden als allererstes einen Ausflug in die von Silverwing so bekannte Stadt gemacht haben.
Ich finde es eine ganz coole Theorie, aber ich weiß nicht, ob ich Ulf so als People Princess sehen kann. Ich sag's, wie es ist.
Nee, ich würde mich da anschließen. Ich würde damit auch ein kleines Problem.
Ich glaub, also vielleicht ist Silverwing dahin geflogen. Vielleicht ist Silverwing wirklich so, ja, das ist mein neuer Bro und der ist genau wie Alysanne. Oh mein Gott, lass uns zur Stadt fliegen. Und Ulf so, ich will eigentlich nur angeben und deswegen in die Stadt fliegen. Also vielleicht ist es Silverwings Gedanke so, yeah, endlich wieder jemanden. Aber man muss schon sagen, natürlich ist Ulf auch aus dem gemeinen Volk und vertritt natürlich schon.
Also er kann auf jeden Fall das Leben und Leiden des gemeinen Volkes besser nachvollziehen als eine Rhaenyra, die im entfernten Dragonstone haust. Und insofern, ich meine, das Ding ist halt, dieser Kommentar ist natürlich vor der aktuellen 8. Folge entstanden, in der wir noch so ein bisschen einen Einblick in Ulfs Seelenleben bekommen. Und ich weiß nicht, ob die Person den Kommentar so noch geschrieben hätte nach dieser Folge. Eine andere Erklärung in den Kommentaren ist übrigens, Silverwing ist ein freundlicher Mamadrache, bei dem setzen die Mutter- und Beschützerinstinkte ein.
Ja, man, so ein Tollpatsch. So
ja.
Den muss irgendjemand mal retten.
Silverwing so, ich kann das nicht mit ansehen, ey. Dem Jungen muss geholfen werden. Das finde ich süß.
Ja. Dann habe ich noch einen sehr interessanten Kommentar entdeckt über Rhaenyra. Und zwar Caroline C. hat geschrieben, ich finde, dass Rhaenyra viel zu liebevoll und freundlich dargestellt wird. Man hätte ihr etwas mehr Buchcharakter verleihen sollen. Ich habe mit Rhaenyra dieselben Probleme wie mit Daenerys damals. Beide Figuren werden als alleskönnend und gelingend dargestellt. Sie sind in dem, was sie tun, nahezu perfekt, großzügig, liebevoll und über alle Maße besser als ihre Mitstreiter. Ich persönlich finde solche Charaktere furchtbar. Ich finde es sehr störend, wenn die Macher der Serie auf so eine Art und Weise versuchen, einen Charakter zu pushen und hervorzuheben. Das ist ein sehr starkes Statement. Und ich kann natürlich in gewisser Weise schon nachvollziehen, wo das jetzt herkommt. Denn Alicent und Rhaenyra sind im Buch beide sehr unsympathisch. Ja. Auf der anderen Seite, für so eine Serie brauchst du natürlich auch Sympathieträger. Oder wie seht ihr das?
Ich finde, also das, die Serie macht, finde ich, sowieso schon die ganze Zeit klar, dass das Buch aus einer Perspektive geschrieben worden ist. Und dass die Perspektive war halt eben die aus einer männlichen Perspektive, weil das halt Erzähler waren, die das halt aufgeschrieben haben, wie halt sich das alles irgendwie zugetragen hat. Und ich finde, die Serie macht da die ganze Zeit einen Punkt, dass sie halt viele Sachen ja auch einbaut, wo klar ist, okay, das wusste dann halt eben keiner und dementsprechend kommt das in den Büchern nicht vor, aber in Wirklichkeit war das halt so. Das ist ja der ganze Punkt irgendwie von dem Storytelling-Moment gerade. Ich kann den Kommentar nicht nachvollziehen, weil ich finde, Rhaenyra ist nicht eine Alleskönnerin. Im Gegenteil, die scheitert ja ständig. Ja, und ich finde, dass sie grundsätzlich jemand ist, die halt Werte hat, macht sie jetzt nicht unbedingt. Also mich erinnert diese ganze Argumentation so ein bisschen daran, ja, das ist eine Mary Sue. Und da habe ich halt einfach ein Problem mit, weil ich finde, das passt überhaupt, also grundsätzlich bin ich ein Problem mit dieser ganzen Definition, aber ich finde auch, das passt überhaupt nicht zu ihr, weil sie ja ständig diese Momente hat, wo sie ja irgendwie, also nicht nur scheitert, sondern auch tatsächlich ja irgendwie immer wieder angegriffen wird, Leute sie eben genauso nicht sehen und sie auch unglaublich viele Fehler macht. Also wir haben jetzt alleine in dieser Staffel haben wir so oft zu viel, und das ist das, worüber wir das letzte Mal ja auch gesprochen haben, dass viele von diesen Fehlern ganz oft immer erst ein paar Folgen später dann irgendwie aufgezeigt werden. Ich glaube, das wird in der dritten Staffel auch nochmal augenöffnende Momente geben, wie viel von den Sachen, die Rhaenyra jetzt gerade so in Bewegung gesetzt hat, am Ende nicht so schlau waren.
Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Ding, dass man denken könnte, okay, Rhaenyra macht ja gar nicht so viel falsch, weil es immer eher so ein bisschen angeteasert wird. Und sie ist ja auch ganz oft so, dass quasi in dem Sinne nichts Schlimmes passiert, weil Rhaenyra sich eben jetzt nicht aktiv für, sage ich mal, so eine Gräueltat jetzt zum Beispiel entscheidet, sondern halt, es ist halt immer so dieser Schwebezustand, so, okay, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht oder so. Aber dadurch beeinflusst sie ja eigentlich auch Sachen und dann auch vielleicht ins Negative.
Ja, ich finde dieses Nicht-Entscheiden ganz oft schwieriger, als wenn jetzt ein Aemon halt irgendwie Sachen macht und dann halt irgendwie auch offen irgendwie als Bösewicht irgendwie dastehen kann. Aber in seiner Wahrnehmung ist er das ja beispielsweise auch nicht, ne? In seiner Wahrnehmung ist er ja nicht der Bösewicht, sondern er trifft halt eben Entscheidungen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist die komplette Serie macht es eigentlich immer wieder deutlich, dass jeder von denen hat so seine Talente und jeder von denen hat aber eben auch richtig große Flaws. So.
Oder Grenzen. Ja. Rhaenyra thematisiert ja immer wieder, wie stark sie so an Grenzen stößt, wenn es so darum geht, dass sie eben von ihrem eigenen Rat nicht wirklich ernst genommen wird. Oder auch, dass sie nicht wirklich Ahnung hat, wie man einen Krieg führt zum Beispiel oder wie man mit dem Schwert umgeht. Insofern würde ich auch in Frage stellen, ob Rhaenyra wirklich eine Alleskönnerin ist. Und was man natürlich dazu sagen kann, ist es so, macht es das Ganze nicht tragischer? Denn da haben wir auch schon oft drüber geredet, das ist also kein großer Spoiler. Die Geschichte von House of the Dragon bezeichnet ja den Untergang von des Hauses Targaryen, kann man so nicht sagen, denn wie wir in Game of Thrones sehen, es gibt die Targaryens ja noch, aber also das goldene Zeitalter geht mit dem Drachentanz unter. Es ist also eine tragische Geschichte, denn hier kämpfen eben Familien gegeneinander und auch, wie wir ja eigentlich wissen, auch vollkommen unnötig. Und das Ganze ist also eine tragische Geschichte und dann ist so ein bisschen auch die Frage, macht es das nicht irgendwie tragischer, wenn die Figuren eigentlich irgendwie schon grundsympathisch sind und wir von jedem das nachvollziehen können, aber sie tatsächlich irgendwie durch die Umstände auch so ein bisschen zu ihrem Handeln gezwungen werden und sie letztlich dann keine Wahl mehr haben.
Mhm. Aber ja, das ist genau das, was ich meine. Ich finde, Rhaenyra ist nicht grundsympathisch.
Mhm. Okay.
Also geht mir zumindest so. Also ich glaube, ich habe das.
Sie ist okay sympathisch, finde ich.
Sie ist okay sympathisch. Also sie macht ein paar Sachen gut und ein paar Sachen denke ich mir so, nee. Also ich meine, das sage ich ja jetzt schon seit ein paar Folgen, dass ich immer wieder denke, so, würde ich jetzt nicht so machen.
Aber wir haben dann natürlich auch die Macht der Vorhersehung, beziehungsweise the power of hindsight. Also wir wissen, wie das Ganze ausgeht, weil wir das Buch gelesen haben, aber Rhaenyra hat das Buch halt nicht gelesen. Ne?
Das stimmt.
Rhaenyra, wieso hat sie denn das Buch nicht gelesen? Das wäre doch alles viel einfacher gewesen.
Genau, Amazon liefert halt nicht nach Westeros. Dementsprechend ist es halt schwierig. Aber was auch interessant ist, ist, ich habe auch einen Artikel gelesen, in dem Rhaenyra als die wahre Mad Queen bezeichnet wird, also mit Daenerys verglichen wird. Und das finde ich ein sehr interessanter Vergleich, was ja auch so wieder ein bisschen so das in Relation setzt, so dieses, okay, sie ist halt super sympathisch. Aber ich glaube, da müssen wir später noch drüber reden, über diesen Punkt, ob sie eine Mad Queen ist oder wird oder wie die Serie das macht. Dann würde ich jetzt als erstes mal euch fragen, wie fandet ihr denn die Folge? Das ist jetzt das Staffelfinale gewesen, 2 Folgen weniger als in Staffel 1 und jetzt müssen wir wieder 2 Jahre warten.
Ja,
Lisa.
Ich fand die Folge sehr gut, aber wie jetzt auch schon online vielleicht ein bisschen diskutiert wird, finde ich auch, dass es eher so, wenn man jetzt 8 Folgen insgesamt hat, das ist eher so eine Folge 7 von 8, irgendwie vom Gefühl her für mich. Ich fand es cool an der Folge, dass, weil es jetzt ja eben auch ein Staffelfinale war, also was halt Staffelfinal-Energy hatte in dieser Folge, war auf jeden Fall, dass so viele Kreise geschlossen wurden, also von Daemons und Allisons Charakterentwicklung auf jeden Fall. Und das hat mir gut gefallen, also es wurde quasi viel zusammengeführt, dann aber auch viel wieder jetzt quasi offen gelassen oder so. Sozusagen uns einen Ausblick gegeben. Und was ich an der Folge cool fand, war, es gab so viel so Situationskomik irgendwie, also in einigen Momenten. Laura hat auch, glaube ich, einen Witz hat Laura besonders gefeiert, hat Laura mir spezifisch zugeschrieben nach der Folge.
so ein Meta-Witz war.
Können wir gleich, genau. Ich mochte die Folge sehr gerne. Ich hatte gedacht, dass im Staffelfinale noch was anderes passiert tatsächlich. Ich weiß nicht, euch geht's, glaube ich, genauso, oder?
Da werden wir auf jeden Fall drüber reden, ja.
Muss sagen, ich finde es eigentlich, also wir hatten ja jetzt die Folge auch schon ein paar Tage und dementsprechend hatte ich ein bisschen Zeit, irgendwie drüber nachzudenken. Ich finde, eigentlich macht es Sinn. Also ich finde die Folge eigentlich ganz gut.
Ja, weil, die macht auch Sinn, die Folge, finde ich auch.
Naja, und vor allen Dingen, es ist, also wenn du jetzt nochmal drüber nachdenkst, irgendwie, also wie du schon gemeint hast, ne, es werden halt einfach Sachen zu Ende gebracht und das ist ja genau das, was uns immer stört, wenn Sachen nicht zu Ende gebracht werden und einfach irgendwie so offen gelassen werden. Ich finde es eigentlich gut, dass hier nicht eine Schlacht am Ende steht, sondern nochmal Positionen aufgemacht werden, dass man halt irgendwie, ja, so ein bisschen irgendwie in die Zukunft schaut und sich irgendwie auch auf die 3. Staffel jetzt irgendwie freuen kann. Und mich hat das schon so ein bisschen, also habe ich eben gerade ja schon zu euch gesagt, mich hat das schon so ein bisschen auch an das Ende von der 6. Staffel von Game of Thrones erinnert, wo ja auch alles so offen war, wo dann halt Daenerys irgendwie mit den Schiffen irgendwie rüberkommt und man so denkt, boah, jetzt geht's los. Gut, ich meine, da wussten wir halt noch nicht, was Scheiße passiert ist. Aber zumindest das Ende von der 6. Staffel hat ja irgendwie so ein totales, so ein positives Gefühl irgendwie hinterlassen. Und das ist jetzt bei der Folge, finde ich, halt eben auch so. Und mir hat das schon gut gefallen.
Ich weiß gar nicht, ob ich so positiv bin, muss ich sagen. Okay. Das ist aus sehr wackeligen Beinen. Also nicht, weil ich das jetzt schlecht fand, sondern ich meine jetzt rein, ich blicke jetzt gerade, können wir vielleicht später auch noch drüber reden, ich blicke jetzt gerade nicht auf die 3. Staffel mit, oh, es wird bestimmt jetzt irgendwie, es ist voll chillig jetzt und das wird, da laufen die jetzt entspannt durch, also von wegen,
naja,
dass
eben jetzt nicht
der Plan ist.
Eben nicht, aber ich finde ja, am Ende des Tages wissen wir ja sowieso, also ich meine, da kommen wir immer wieder hin, ne? Wir schauen uns diese Serie an und wir wissen natürlich, dass jetzt da schon die ganze Zeit halt einfach irgendwie Leute sterben werden, so, darum geht's halt einfach. Es geht um Krieg und dementsprechend finde ich, ist es jetzt nicht so, dass es, es ist kein positives jetzt geht's los, aber irgendwie schon ein positives jetzt geht's los.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein so
ein gespanntes.
Jetzt ist alles vorbereitet, ja. Jetzt kann es nur noch losgehen.
Ja.
So.
Ja.
Genau. Es ist sehr ironisch, wie ich die erste Folge der zweiten Staffel anmoderiert habe. Das ist eine schöne Pointe, auch jetzt, wo wir vorhin von der Macht der Nachsicht geredet haben. Da habe ich nämlich gesagt, die erste Staffel war nur quasi der Prolog und jetzt geht's richtig los. Auch sehr witzig, ne? Ja, pass auf,
es ging zwischendurch richtig los und dann wieder nicht.
Also ich bin sehr gespannt, wie sie es dann in der dritten Staffel machen, ob wir dann am Ende der dritten Staffel auch wieder da sitzen werden und sagen, so, aber jetzt in der vierten Staffel, ja, jetzt richtig
los. Ich sag mal so, es ging richtig los, aber teilweise auf anderen Ebenen, als wir dachten.
Mhm, ja. Vielleicht nochmal, wie es mir so gefallen hat. Also ich fand das, ja, der große Wow-Faktor hatte jetzt für ein Staffelfinale gefehlt, aber ich fand das emotional sehr befriedigend. Ja. Und ich kann jetzt nach diesem Staffelfinale gar nicht erwarten, bis die dritte Staffel rauskommt. Und das ist ja eigentlich genau das, was so ein Finale erreichen will. Aber bevor wir jetzt dann über das Finale des Finales reden oder über die gesamte Folge, erstmal ein bisschen Werbung. Ihr wollt noch mehr Vodafone Entertainment? Dann ist GigaTV das Richtige für euch. Da gibt's nämlich für alle Wünsche ein maßgeschneidertes TV-Paket. Bis zu 57 HD-Kanäle und 87 SD-Kanäle, ergänzt um bis zu 70 Mediatheken mit einer Vielfalt von Inhalten, die ihr jederzeit abrufen könnt. Außerdem könnt ihr GigaTV inklusive Netflix, Vodafone Premium oder Vodafone Premium Plus buchen. Und das Beste, mit der GigaTV-App könnt ihr euer Lieblingsprogramm auch auf eurem Smartphone oder Tablet genießen, egal wo ihr seid. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zur achten Folge. Und die beginnt mal wieder mit den Lannisters, konkret mit Tywin Lannister. Der ist nämlich in Essos bei der Triarchie. Und wird so immer, weil die Abenteuer von Tywin werden über den Verlauf der Folge immer mal wieder reingestreut. Und der kriegt ganz schön auf den Deckel, also dieses Ritterliche aus Westeros clasht so sehr mit dem, ja, bürgerlichen, weiß ich nicht, Frivolen aus Essos. Und ich fand das sehr amüsant und hab mal so die Frage an euch, weiß nicht, sammelt Tywin da vielleicht sogar ein paar Sympathiepunkte bei euch?
Bei mir schon.
Ich weiß nicht, also ich finde es ein bisschen witzig, weil er ist so ein kleiner, so ein Düsspaddel irgendwie auch, oder? Mm. Ich ja. weiß nicht, vielleicht finde ich ihn sympathisch, oh nein, hoffentlich nicht.
Also er hat nicht die gleiche Ebene wie der einzigartige Sir Simon Strong, definitiv noch nicht, aber er hat Potenzial, nee. Sieht man.
Ja. Es ist leider halt auf der Seite der Lannister, aber ich finde ihn trotzdem auch jetzt in dieser Konstellation vor allem mit Admiral Loha sehr, sehr lustig. Ja.
Das ist schon sehr lustig.
Ich fand halt, er hat sich halt krass unwohl da gefühlt irgendwie so, ja. Oder? Also ich finde es so teilweise auch awkward, als er, ich musste so, oh, ich saß so richtig so angespannt in meinem Sitz, als er dieses Lied gesungen hat und so richtig unangenehm war. Und danach alle so, ja, toll. Und dann meinte ja die Piratenfrau noch so, yeah, super Song. Und dann erst feiern alle. Und ich auch nur so, oh Gott. Das wird,
ich weiß nicht, vor allem so, weiß nicht, könntet ihr spontan so ein nautisches Lied singen? Also wahrscheinlich What Shall We Do With The Drunken Sailor wäre jetzt das Erste, oder was
My Bunny Is Over The Ocean.
Ja, genau. So vor versammelter Mannschaft, weiß ich nicht, ob ich mich da so viel besser schlagen würde.
Das hast du doch genau vor ein paar Wochen gemacht, als wir mit dem Boot unterwegs waren. Stimmt nicht, Leute.
Stimmt, ja.
Stimmt nicht, Fabian kann ja, das.
Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, ja. Aber das ist ja auf Deutsch, das funktioniert da ja nicht, das okay. Verstehen die nicht.
Ja. Was ich mich gefragt habe bei der Szene, ist total random, aber als die Szene angefangen hat, da ist halt dieser Affe reingelaufen und ich habe sofort gedacht, ist da jemand mit Grünsicht unterwegs oder wie heißt, ist das Grünsicht
ja,
dann?
Ja, Greenseer, die Grün...
Und spioniert da aus, aber ich glaube, es war einfach wirklich nur ein Affe, der da langgelaufen ist, um halt das Flair zu so klar zu machen.
Ja. Aber ich glaube, so lustig, im Behind the Scenes sagen sie halt irgendwie Nummer eins, dass der Schauspieler von Tywin Lannister total Angst vor Affen hat, was ja noch dazu nochmal in eine andere Ebene reinbringt. Und vor allen Dingen, ich finde auch, Was ich mega schön fand und was man auch gespürt hat, ist, das hat die Regisseurin gesagt, Geeta Vasant-Patel, auch in Behind the Scenes, dass sie halt alles dafür getan haben, dass sich ein Westerosi dort richtig unwohl fühlt. Also Schuhe
ja,
aus,
hat man gemerkt.
Auf dem Boden sitzen, es ist eh schon total schweineheiß. Das hat man richtig, also man hat das richtig gemerkt.
Ich finde, das kam rüber, ich habe mich auch unwohl gefühlt, aber für Thailand quasi,
für Thailand,
weil er sich so unwohl gefühlt hat.
Ja.
Auf jeden Fall ist er erfolgreich. Auch generell muss man sagen, ist dieser Deal eigentlich sehr günstig für die Grünen, denn die Triarchie will, also sie schlagen erst vor, wir wollen 100 von euren Golddrachen für jeden von unseren Soldaten oder Seglern. So, puh, das wird ganz schön teuer. Aber jetzt will die Triarchie nur, in Anführungszeichen, die Kontrolle über die Stepstones. Was ja für den Bürgerkrieg keine Auswirkungen hat. Das wird erst dann relevant, wenn der Krieg vorbei ist. Das heißt, es ist ein echt guter Deal für die Grünen. Und was ich mich so gefragt habe, wissen die Schwarzen eigentlich von der Gefahr durch die Triarchie? Weil klar, so, die wissen, da gibt's halt welche, aber ich meine, wir haben die ja auch geschlagen jetzt im Krieg um die Stepstones. Und ich glaube nicht, dass die damit rechnen, dass da jetzt gerade eine Flotte von Essos nach Westeros segelt, oder?
Nee, da hat der Spionagedienst auf jeden Fall versagt, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist ihnen nicht klar.
Ja, und es ist also eine große Gefahr für Corlys und für Allen. Der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt hätte, das ist jetzt sehr, also die Szenen mit Tyland sind sehr witzig, aber sie unterminieren so ein bisschen die Bedrohung durch die Triarchie, oder?
Findest du?
Weiß ich nicht, die wirken halt jetzt sehr umgänglich, sehr jovial, sehr witzig. Aber sie versprühen jetzt zum Beispiel nicht so den Charme, den die Greyjoys versprüht haben in Game of Thrones.
Aber manchmal ist ja dieses verrückte Witzige. Und ich finde halt irgendwie Admiral Loha kommt halt wirklich verrückt rüber. Das ist doch auch gefährlich, weil das Ganze null einschätzen. Also Greyjoy, ja klar, es ist halt irgendwie immer irgendwie haut drauf und du weißt halt ganz genau, wo du bist. Das ist halt der raue Norden und da werden irgendwie keine gefangen genommen und so. Aber bei Admiral Loha, ich weiß nicht. Und ich fand, also der Meta-Witz, den ich so mega gut fand, war, wir haben ja schon die ganze Zeit spekuliert, werden wir eigentlich den wilden Drachen Cannibal noch sehen in der Serie? Und dann wird dieser Witz gemacht, wo einfach Loha komplett mit Matsch übersät, in diesem Matsch steht und dann halt irgendwie vorschlägt, ja, wir essen jetzt das Fleisch von unseren Feinden. Und er so, wirklich? Kannibalismus? I don't know. Ist euch das aufgefallen, der Witz? Ich fand's mega lustig.
Ja. Aber ich fand es irgendwie nur so mittellustig dann doch. Aber ich wollte es dir nicht sagen, weil du es so lustig fandst.
Ich fand's total lustig.
Mir ist was anderes aufgefallen, und zwar die Pronomen von Admiral Loha. Er wird als him, also ihn, vorgestellt. Jetzt habe ich mich so gefragt, ist das so eine absichtliche Misdirection, damit halt dann der Reveal umso lustiger ist? Oder sind das tatsächlich die Pronomen von Admiral Loha?
Kann ja sein.
Kann ja sein.
Ne? Maybe.
Kann ja sein, dass er das für sich irgendwie so festgelegt hat. Er hat ja auch sehr viele Frauen.
Ja, auch sehr viele Frauen, ja.
Oh, das war auch so, das war alles so weird da in Essos, ey, oh Mann.
Ja, ist auf jeden Fall sehr, Frauen, also ein schön, auch, auch ein schöner Gegensatz zu dem, was dann auf dem Festland passiert in Westeros. Denn als nächstes würde ich gerne ein bisschen über die Szene von Aegon und Larys reden. Denn Aegon ist völlig gebrochen in seinem Bett. Das haben wir ja jetzt gezeigt. Wir haben gesehen, wie viel Schmerzen er hat, wenn er nur ein paar wenige Schritte macht. Er kann sich seines Lebens nicht mehr sicher sein. Sein Bruder bedroht ihn. Der einzigen Freund, den er hat, ist ausgerechnet Klumpfuß Larys Strong. Oh je. Und was jetzt in dieser, also das hat man sich eigentlich schon denken können, aber in dieser Folge wird es auch nochmal ausgesprochen. Aegon kann keine Erben erzeugen. Was ja eigentlich der ganze Sinn von dem Ganzen war. Und so langsam macht sich da auch bei ihm so ein Nihilismus breit. Wie bei Cole, wie bei Fragezeichen Aemond. Und das fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Turn.
Ich musste so darüber lachen, als Larys meinte, irgendwie so, do not despair, my Grace, better days are ahead. Also bessere Tage werden kommen. Und es war irgendwie so, ich weiß nicht, es war irgendwie zu staubtrocken und ernst für das, was Aegon vorher gesagt hat über sein Geschlechtsteil. Diese Kombi von, diese Konversation hat mich irgendwie fertig gemacht.
Aber also man muss natürlich dazu sagen, Aegon ist wahrscheinlich in, also hat permanent Schmerzen, höchstwahrscheinlich. Mhm. Aber Larys denkt halt weiter, der denkt halt in Jahrzehnten. Und in, also gesetzt dem Fall, Aegon überlebt das Ganze, in 20 Jahren kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, wenn er dann noch König ist, dass er dann sich mit seiner Situation abgefunden hat und wahrscheinlich auch glücklich ist. Also Aegon, Larys hat da wahrscheinlich recht, aber Aegon sieht das halt überhaupt nicht. Und die Szene zeigt halt auch wieder, wie wenig der eigentlich geeignet ist, König zu sein und wie wenig der vorausschaut. Er will ja Aemon festnehmen, seine einzige militärische Trumpfkarte.
Ja, also, Aegon ist jetzt halt nicht so unbedingt dafür bekannt gewesen für ruhige und taktische, zurückziehende Entscheidungen. Nee. Also
ist ja überhaupt nicht bekannt gewesen für, überhaupt für Intelligenz. Also von daher.
Tja, Aegon, Mensch.
Aegon. Er ist bekannt dafür, dass er sich gerne irgendwelche Namen gibt. Und das ist auch das, wie Larys ihn letztlich packt. Nämlich mit der Aussicht, hey, so kannst du dir einen Namen machen. Und zwar Aegon, die Wonne des Reiches. Also das ist, falls ihr das nicht mehr wisst, das ist der Titel, den Rhaenyra hatte, als sie noch ein Kind war. Rhaenyra war die Wonne des Reiches.
Aber mich erinnert das immer an Nachtisch. Ich weiß auch nicht, ich finde irgendwie so. Realm's Delight ist einfach was, das reicht mal so mit dem Nachmittagstee.
Ja.
Stimmt, ja. Aber ich finde das, ich fand das irgendwie ganz so ein bisschen, ich weiß nicht, ob süß das richtige Wort ist, aber wie Aegon das gesagt hat, oh, ich könnte mich The Realm's Delight nennen, weil da drin auch so ein bisschen rüberkommt, wie sehr Aegon halt eigentlich ja nach Anerkennung immer sucht die ganze Zeit und Rhaenyra hatte ja immer diese Anerkennung. Und dann ist er so, oh, ich könnte das auch sein. Aber gut, Aegon ist ja auch ein Sucker für so Namen, ne? Er ist ja da immer am Brainstorm.
Ja.
Was ich interessant finde, ist, da haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, weil wir ja beim letzten Mal bei der Folge so begeistert auch waren von den Einstellungen, von den Kameraeinstellungen. Ich finde, was mir immer bei Geeta Patel, der Regisseurin, auffällt, ist, dass sie wahnsinnig viel über den Schnitt erzählt und total viele so assoziative Schnitte und auch Parallelschnitte benutzt, um halt eben die Geschichten irgendwie enger aneinander zu bringen. Und gerade in der Folge, also wenn du tatsächlich von Vega und Aemon direkt auf das verbrannte Gesicht von Aegon schneidest, ist das schon, also da passiert halt schon was irgendwie im Gehirn, ne, wo du so denkst, ja, Ursache, Wirkung, ne?
Ja, ich finde das, mir ist das schon öfter aufgefallen, jetzt in der zweiten Staffel, obwohl ich nicht immer geschaut habe, ob es immer Geeta Patel war, aber auf jeden Fall.
Ich finde, bei ihren Folgen ist sie auf jeden Fall, sticht das, finde ich, immer noch mal ein bisschen mehr raus. Aber grundsätzlich machen die das schon relativ viel, ja. Also ich meine, müssen sie ja auch, weil sie halt die ganze Zeit Parallelhandlungen haben, irgendwo visuelle Mittel finden, um das eben näher aneinander zu bringen.
Ja, machen sie gut.
Ja, da seht ihr die Serie vielleicht mit anderen Augen, wenn ihr das jetzt im Hinterkopf habt, um einen beliebten Satz von GigaTV Mac zu wiederholen. Dann würde ich vielleicht kurz noch über die Szene von Cole und Gwaine reden, denn ich habe ja gerade eben schon gesagt, Aegon versinkt da in seinen Nihilismus und Cole ist auch jetzt nicht gerade in seinem Happy Place, denn wir sehen Cole und Gwaine, wie sie bei den Soldaten sind, die ihr Lager aufgeschlagen haben, und Gwaine hat die Liebschaft zwischen Cole und Alicent erraten. Vielleicht liegt es auch daran, dass Cole gerade mit dem Spitztuch von Alicent am Feuer sitzt, beziehungsweise da sitzt und sein Schwert putzt. Und Gwaine zieht dann erstmal sein Schwert und konfrontiert Cole damit. Aber Cole ist das eigentlich völlig egal. Also seit der Schlacht bei Kreeru ist er komplett gebrochen und hat sich so ein gewisser Nihilismus breit gemacht. Er fragt so, vielleicht sind alle Männer korrupt, vielleicht gibt es sowas wie Ehre gar nicht. Vielleicht ist Ehre nur eine Illusion und letztlich ziehen wir alle nur in unser Verderben. Und da wollte ich euch mal fragen, warum steckt Gwaine am Ende sein Schwert weg und setzt sich zu Cole? Was meint ihr?
Naja, weil er dem schon auch ein bisschen zustimmt, ne? Also ich meine, und Cole spricht den ja auch direkt an. Er sagt, du hast die Schlacht auch erlebt. Du hast erlebt, was passiert, wenn Drachen Teil von Kämpfen werden. Und dem hat Gwaine gar nichts hinzuzusetzen oder entgegenzusetzen, ne? Weil, ja, er hat das gesehen und das ist genau der Kampf, in den sie jetzt im Moment gerade reinlaufen, und da muss man sich vielleicht auch schon mal hinsetzen, wenn man das mal kurz so präsentiert bekommt und nochmal so vor Augen gehalten bekommt.
Ich glaube auch, dass, also die Serie, die zweite Staffel hat ja, finde ich, einen guten Job damit gemacht, Crispy mal ein bisschen mehr Charaktertiefe zu geben. Und ich glaube, in der Situation merkt auch
Quain,
danke. So, wie heißt der Dude? Merkt er auch, dass sozusagen hinter Crispy auch vielleicht ein bisschen mehr steckt oder hinter dem, was er sagt. Und dass eben nicht alles dann immer nur so einfach ist wie, okay, du hast das mit meiner Schwester und das ist scheiße, sondern dass irgendwie hinter dem, was Cole da macht und denkt und sagt, dass da vielleicht, dass da vielleicht ein bisschen mehr hintersteckt und dass er es in dem Moment dann irgendwie auch sieht. Warum, ich weiß nicht, ich hab mich ja echt vor ein paar Folgen auf so eine Reise begeben, wo ich Cole nicht mehr zu 100% hasse, sondern nur noch zu 90. Ich weiß aber nicht, ob es gut ist, weil ich habe ihn schon sehr lange sehr doll, ich hasse ihn eigentlich immer noch, aber er ist ein bisschen in seiner Existential Crisis Ära irgendwie.
Ja.
Das kann man schon sagen.
Was ich an der Szene mega lustig fand, war, also sind wir beim Humor, dass hinten im Hintergrund alle einfach nur erstarren.
Ja, es ist mir auch aufgefallen.
Bis das Schwert eingesteckt wird. Alle nur so,
alle stehen da auch so und gucken halt so richtig angestrengt rüber. Und so, nein.
Und dann in dem Moment, wo Quain das Schwert wieder irgendwie beiseite legt, dann alle also, so, okay, weiter
geht's. Es hat eigentlich nur noch jemand gefehlt, der im Hintergrund durchs Bild läuft und sagt, okay, gibt es nichts zu sehen, weitermachen.
Ja,
genau. Ja. An und für sich ist es aber eigentlich ziemlich dramatisch, was
das
da
ist mega dramatisch, weil es ja klar, das sind die beiden Anführer. Wenn die sich jetzt da irgendwie am Feuer irgendwie abmurksen, was machen die Männer dann?
Das ist nicht gut. Aber
ich glaube, das erkennt dann halt auch Quain auch so, ja, Ehre, Schmähre. Ich meine, das ändert halt an der Situation überhaupt nichts, wenn er jetzt hier Cole entweder einen Kopf kürzer macht oder zur an die Mauer versetzt. Also das ändert weder was an der Situation, wo er gerade ist. Es ändert weder was am Ausgang des Krieges. Und das kann man sich alles aufheben. Und wenn der Krieg dann gewonnen ist oder auch nicht, kann man dann immer noch sein Schwert ziehen und dann die Ehre wiederherstellen.
Ja,
das stimmt.
Ja. Dann ebenfalls sehr dramatisch ist ja dann die Szene zwischen Alicent, Helena und Aemond, denn Aemond will, dass Helena in den Krieg zieht. Und das war das, was ich in der vorherigen Woche angeteasert habe mit dem Satz aus dem Teaser-Trailer, dass Aemond sagt, du musst mit mir und deinem Drachen in den Krieg ziehen und die Armee vernichten von Daemon. Ja, surprise, Helena will nicht. Und Alicent ist auch dagegen. Und Alicent setzt sich durch. Gegen ihren Sohn und gegen vor allem den Prinzregenten.
Tut sie wirklich? Also, weil wenn wir die Folge weiterschauen, dann hat er das ja noch nicht aufgegeben, das Unterfangen, Helena auf Dreamfire in die Schlacht zu schicken.
Aber sie schafft es in der einen Situation auf jeden Fall. Also ich hatte irgendwie auch gedacht in dem Moment, dass Helena einfach weggezogen wird und rausgeschleift wird, aber was soll denn
passieren? Dann wird sie auf den Drachen draufgesetzt oder was und oben festgeschnürt? Ja,
flieg, Helena. Mach jetzt. Flieg oder stirb. Nee, Alicent hat sich da echt wie so ein Mama-Bär vor Helena geschmissen, muss man mal sagen an der Stelle.
Ich find's halt interessant, was sie sagt. Sie sagt halt nicht so, also wir wollen gewinnen immer noch oder Aemond, du willst gewinnen, aber nicht so.
So und ich glaube ihr das da auch in der
Szene. Das glaube ich hier in der Szene definitiv auch, weil natürlich irgendwie auch die Szene ja nicht damit anfängt, sondern die Szene fängt ja damit an, dass Helena sagt, ich war eigentlich glücklicher, als ich noch keine Königin war.
Und Alicent so, honestly, same.
Ja.
lass mal abhauen.
Ja.
Ja. Und wir sehen hier auch noch so eine andere Seite an Aemond. Wir sehen, also dass er nicht nur, dass er wütend ist, sondern dass er auch ein bisschen verzweifelt ist. Denn vorher war er halt einfach der krasseste Typ im Dorf mit dem krassesten Drachen. Und jetzt hat halt sich das Blatt gewendet und Rhaenyra hat mehr Drachen. Und jetzt wird's auch für Vega gefährlich. Und wir haben ja in der vorherigen Folge drüber geredet, dass er quasi kehrt gemacht hat vor Dragonstone. Er ist aber nicht zurück nach King's Landing geflogen, sondern er hat erstmal Scharfspitze abgefackelt. Ist auch wieder die Frage, war er das oder hatte einfach Vega mal wieder Bock? Keine Ahnung.
Weiß man nie so.
Nee.
Ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Aber irgendwie finde ich immer Aemond, es wird ja ganz häufig gesagt, dass Aemond irgendwie Angst hat und so. Und ich finde, man merkt auch, dass es eine Veränderung in Aemond gibt. Aber ich finde, er sieht immer nicht so ängstlich aus irgendwie. Ich weiß nicht.
Aber Aemon ist auch so jemand, der ist so sehr reserviert. Ja. So, und der ist niemand, der jetzt groß schreit oder sowas.
Also, der mauert das weg wahrscheinlich in sich rein. Und guckt vielleicht mal einmal im Auge so, oh shit.
Ich finde halt, dass es in der Szene später, dass es da halt klarer wird, ne, wenn sie dann oben irgendwie auf der Burg stehen in der Nacht und er ja Tränen in den Augen hat von Anfang an.
Ja.
Also ich glaube, da wird...
Ich habe hier zwei Szenen zusammengefasst, das habe ich nicht gesagt. Sorry,
ich finde,
wollte ich hier abhandeln.
Ich fand es auch sehr bezeichnend für die Beziehung zwischen den Geschwistern und was da der Vibe war, dass deren ganzen Leben lang, als Aemon so ankam und sowas wie brüderliche Liebe versprühen wollte, indem er seine Hand so minimal für eine Millisekunde ganz leicht auf Helenas Arm liegt und sofort wieder wegzieht, von wegen so, ich mache jetzt diese persönliche Geste, aber es fühlt sich so richtig unnatürlich an irgendwie. Mhm. Und versucht da zu connecten.
Ich finde das halt
weiß
interessant,
ich nicht.
Weil
so ein
Helena...
bisschen brüderliche, geschwisterliche Zuneigung habe ich da schon gespürt in der Szene.
Ja, aber man merkt halt voll, dass sie das nicht so häufig gezeigt haben in ihrem Leben und gar nicht wissen, wie sie das verbal und physisch so transportieren.
Das wissen sie bei den Grünen ja alle nicht.
Nee.
Weil sie ja alle in diesem unglaublich starren Otto-Hightower-System aufgewachsen sind, wo man sich halt eben körperliche Zuneigung oder überhaupt Zuneigung irgendwie in keinster Art und Weise irgendwie zugesteht und zeigt. Und ich finde es halt deshalb so interessant, weil also bei Aemon spielt ja die ganze Zeit eine Rolle, dass er als Kind einfach diese unglaublich schlechten Erfahrungen gemacht hat. Vor allen Dingen, weil er eben durch Aegon bullied worden ist, aber eben auch, weil er mit Lucerys und Jacerys immer wieder aneinander gestoßen ist. Und Helena ist ja eigentlich die einzige von seinen Geschwistern, die ihn nicht gebullied hat. Und da ist, glaube ich, schon noch mal eine andere Verbundenheit auch von ihm da oder eine andere Nachsicht auch von ihm da, weil er sie anschaut und er versteht sie halt wirklich nicht. Und ich finde es in dieser Szene, also gerade wenn sie dann da oben steht, also es ist ja direkt dann, darüber sprechen wir ja gleich noch, ist direkt nach der Szene, wo Daemon Visionen hat. Mal wieder. sie hat ja sowieso was von Cassandra, ne, also die dazu verurteilt worden ist, also griechische Antike, dass sie Vorhersehungen hat, aber niemand ihr glaubt. Und das ist bei Helena ja auch die ganze Zeit so. Die Frage ist, also niemand glaubt ihr, aber beziehungsweise niemand hört ja auch so richtig zu. Man versteht das ja irgendwie immer nicht so genau. Und diese Auseinandersetzung zwischen den beiden, ne, wo sie sehr klar ihm sagt, du bist absolut irrelevant am Ende, weil hier wird diese Geschichte wird weitergehen und du wirst tot sein.
Aber ich habe das Gefühl gehabt, hier hört ihr zum ersten Mal auch jemand zu.
Genau. Genau. Und das ist interessant, dass es halt ausgerechnet Aemond ist, weil am Ende des Tages, und darüber haben wir ja auch gesprochen, als wir über Alicent gesprochen haben, eventuell ist eigentlich die Verbindung zwischen Alicent und Helena halt einfach nicht auf Augenhöhe, aber da findet tatsächlich mal ein Dialog auf Augenhöhe statt. Mhm. Und sie merkt, dass sie ihn verletzen kann. Das ist, finde ich, mega interessant, weil er tut ihr ja auch in dem Moment weh und er hat ihr schon relativ häufig wehgetan und sie sagt ja auch in dem Moment, ich weiß ganz genau, dass du unseren Bruder, dass du ihm nicht nur Schaden zugefügt hast, sondern du hast ihn auch abstürzen lassen, du hast ihm nicht geholfen. Und er sagt, ja, das ist alles eine Lüge. Und sie sagt, nee, ich habe das gesehen, ich weiß das. Und damit tut sie ihm ja auch schon eigentlich, also sie tut ihm nicht direkt weh, sondern sie gibt ihm zu verstehen, hey, ich weiß ganz genau, was du gerade eigentlich machst. Und er wird das erste Mal auch wirklich nicht zur Rechenschaft gezogen, aber zumindest wird er damit konfrontiert mit seinen Handlungen und sieht dann halt und kriegt dann in der Konsequenz eben gesagt, übrigens, Aegon wird noch weiter da sein. Aegons Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt, aber deine Geschichte ist bald zu Ende.
Was mir während der Szene auch so gekommen ist, wir haben uns ja immer ein bisschen gefragt, so wenn wir das mit der Buchvorlage vergleichen, keines Buchspoiler an dieser Stelle, keine Sorge, dann sind Helena und die Buch-Helena so auf unterschiedlichen Ebenen. Also das ist noch nicht die gleiche Figur. Das ist die Frage, ob es überhaupt die gleiche Figur wird. Und dann haben wir uns ja auch gefragt, was hat das für Auswirkungen? Vielleicht können wir da im Buchspoiler-Part später am Ende der Folge drüber reden, denn mir ist in der Szene so ein Gedanke gekommen, wie Serie und Buch quasi wortwörtlich wieder auf dieselbe Seite kommen können.
Ja, auch. Vielleicht hatten wir den gleichen Gedanken.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht können wir da später noch drüber reden. Dann würde ich jetzt aber über 3 sehr wichtige Szenen mit euch reden wollen. Ich habe die jetzt alle so ein bisschen in einen großen Punkt gepackt, nämlich die ganzen Szenen mit Damon. Denn der sitzt ja jetzt seit gefühlten Ewigkeiten in Harrenhal und hey, wer kommt vorbei? Sir Alfred kommt an und macht das Gegenteil von dem, was er eigentlich sollte. Denn Rhaenyra hat ihm ja aufgetragen, so hey, geh mal hin, so fühl mal so vorsichtig nach, was eigentlich so seine Absichten sind. Und Sir Alfred macht genau das Gegenteil. Er geht nämlich hin und sagt, hey, bitte werd König. Rhaenyra, die ist ja ganz nett, aber sie ist halt einfach eine Frau. Und deswegen wispert Harrenhal auch in der Szene da beim Meerholzbaum Verräter im Wind. Das hört man eigentlich nur, wenn man Untertitel anhat. Aber
echt? Ich habe das nicht gehört, aber ich habe es gedacht.
Ja, also ich gucke mir das ja immer, damit ich auch alles verstehe, das mit englischen Untertiteln an und da
kommt. Ich auch, aber da habe ich anscheinend geblinzelt dann.
Es war auch wirklich nur ganz kurz. Er ist so ein bisschen irritiert und aber Damon kennt das schon. Er sagt, ja, das ist halt Harrenhal hier. Ne?
Das ist hier so.
Es ist hier einfach so.
Ich bin local, ich weiß das. Ja.
Genau. Aber viel interessanter ist ja das, was dann danach kommt, denn Damon wacht eines Nachts auf und mal wieder kann er nicht durchschlafen. Und diesmal sitzt halt Alice an seinem Bett und die führt ihn dann zum Werholzbaum im Burginnenhof. Und Damon hat mal wieder eine Vision. Aber diesmal ist es, glaube ich, so die interessanteste Vision, die er hat. Übrigens, das wollte ich noch sagen, kurz davor, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, es ist so wieder so ein Blink-and-you-miss-it-Moment. Damon sieht so eine menschliche Hirschfigur am Werholzbaum. Ich habe keine Ahnung, wer oder was das ist.
Ich habe Baratheon-Vibes bekommen.
Ja, aber ich kann
den nicht erklären. Ich weiß es auch nicht. Okay. Aber ich glaube, das ist halt, da sind so viele so Sachen, ne? Da sind ja auch immer wieder Ziegen und du denkst dir, was heißt das?
Schwarze Ziege, ja. Ja. Da gibt's ja auch so Theorien, dass es vielleicht was mit einer späteren Figur zu tun haben könnte, die dann in Harrenhal in Besitz genommen hat, weil deren Bannerfigur ist eine schwarze Ziege. Und also wenn ihr irgendwelche Theorien habt zu dieser seltsamen Hirschfigur, dann schreibt's uns in die Kommentare. Wir sind sehr dankbar, wie immer.
Das hat aber auch ein bisschen Shakespeare-Vibes, finde ich.
Ja, genau. Und dann kommt es eben zu der eben schon erwähnten Vision, der sehr langen Vision. Und Damon sieht eine ganze Menge. Er sieht erstmal Brynden Rivers, also den dreäugigen Raben. Brynden Rivers ist einer seiner späteren Nachfahren, ist ein Bastardsohn, der dann aber recht wichtigen Sitz dann im Rat des Königs hatte. Und dann auch, so wird es zumindest vermutet, zum dreäugigen Raben wird. Er geht nämlich dann an die Mauer und verschwindet dann einfach für ein paar Jahrzehnte. Und dann, es wird, glaube ich, in Game of Thrones nie so exakt gesagt, wer denn dieser dreäugige Rabe eigentlich ist. Aber so die Buchfans haben die Vermutung, dass es Brynden Rivers sein könnte. Und ja, diese Vermutung wird eigentlich durch diese Vision so indirekt bestätigt. Wir sehen die White Walker, wir sehen den Tod der Drachen und ja, Schlachtengetümmel. Und wir sehen auch, wie Damon in einem schwarzen Wasser ertrinkt. Wir sehen später dann noch den roten Kometen. Wir sehen Daenerys und ihre 3 Drachen. Wir sehen Rhaenyra auf einem Thron der Asche. Es könnte aber auch Schnee sein. Und Helaena. Und da habe ich mich so gefragt, können die sich beide sehen? Weil es wirkt so, als würden die so facetimen miteinander.
Ja, irgendwie. Das ist genauso wie in Star Wars 8 mit Rey und Kylo Ren.
Oh je.
Exakt so. Die haben dann so eine Connection und dann reden die jetzt in der nächsten Staffel vielleicht immer miteinander.
Genau. Ich finde, ich glaube, die können sich sehen. Also Helaena kann ihn definitiv sehen. Ja. Weil sie sagt ja dann auch noch den Rest des Satzes oben auf dem Turm. Mhm. Also sie sieht ihn auf jeden Fall.
Das ist echt spannend, ja. Mhm.
Ich frage mich halt, oder habe ich mich schon vorher gefragt, als sie eben meinten, dass Aemon zum ersten Mal Helaena richtig zuhört eigentlich und sozusagen, also Laura, du meinst ja eben auch schon, sie ist jetzt ja in dem Fall auch ziemlich konkret, was ihre Vision angeht und ob dann die Leute vielleicht dann auch mal darauf kommen, das irgendwie für sich zu nutzen, dass Helaena diese Vision hat oder ob das einfach jetzt so ein einmaliges Event war, dass man jetzt mal zugehört hat. Ich meine, ich weiß auch nicht, inwiefern Helaena das irgendwie in irgendeiner Form steuern kann, wahrscheinlich nicht so gut, aber wenn sie wirklich eine Verbindung zu Damon hat und Aemon das zum Beispiel rausbekommen würde irgendwie. Ich weiß nicht, ob Helena es sagen würde, aber vielleicht kommt es irgendwie raus, weil sie eben dann diesen einen Satz noch zu Ende bringt in einer anderen Situation oder so. Also theoretisch wäre das ja ein interessanter Kanal, den man da...
Ja, das stimmt. Ich glaube, also Aemon versteht das jetzt, aber Daemon, ich glaube ja auch, dass Daemon das auch versteht. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Kanal jetzt wird irgendwie, ob die jetzt irgendwie so wie in Herr der Ringe irgendwie, wenn Galadriel irgendwie immer ihre Signale irgendwie rüberschickt, irgendwie das dann irgendwie alle das hören können. Glaube ich ehrlich gesagt nicht unbedingt, aber who knows, wer weiß.
Ja, würde ja auch so ein bisschen dem Cassandra-Gedanken widersprechen.
Ja, stimmt.
Der Deal von Cassandra ist ja eben, dass ihr nie jemand zuhört.
Ja.
Ja. Ich glaube auch irgendwie, das würde es ja auch ein bisschen, das würde eine ganz neue Ebene mit oder eine neue Macht eigentlich reinbringen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass sie es so umsetzen werden, aber ich finde es ein interessanter Gedanke, dass es gehen könnte. Aber wer weiß.
Ja. Ich find's halt deshalb natürlich auch nochmal, also mich hat es deshalb berührt, weil, also gerade, dass er halt Daemon in seiner Vision Helena sieht, weil Helena eben auch seine Familie ist. Und das hat mich halt einfach nochmal berührt, weil ich so dachte, ja, das ist halt wirklich eine Familie, die da gegeneinander kämpft. Und es ist so schade.
Dass auch Aemond und Aegon seine Familie sind.
Und Vega.
Ja, Vega, one happy family. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Das ist natürlich nochmal eine echt gute Erinnerung daran gewesen. Das ist, ja, was da eigentlich genau passiert.
Ja.
Wir haben jetzt über den Rest von den Visionen noch gar nicht so richtig gesprochen, weil eigentlich ist das ja eine recht interessante Sache, denn das ist sowas, was sich die Serie so selbst ausgedacht hat. So diese Querverbindungen zwischen Game of Thrones und House of the Dragon gibt es ja nur in der Serie. Im Buch kommt das so ja nicht direkt vor. Und was ich hier an dieser Stelle sehr interessant finde, wir haben ja jetzt dieses the Prince that was promised, also die Prophezeiung haben wir ja auch in House of the Dragon jetzt gehört. Das wird ja in Game of Thrones immer wieder genannt und da haben wir ja auch in unseren Podcast-Folgen gerätselt, wer ist jetzt der Prinz, der kommen soll? Ist es jetzt Jon Snow? Ist es jetzt irgendjemand anders? Und
Stannis Baratheon.
Ist es genau, danke, ist es der und wer könnte es sein? Und die Vision lässt es ja so aussehen, als wäre es Daenerys, denn von
Big Jon Surprise. Snow.
Oder von irgendjemand anderem ist ja nichts zu sehen.
Ja. Naja, also ich meine, es gibt ja 50.000 Theorien, weil irgendwie Game of Thrones natürlich mega offen gehalten hat, weil am Ende sie halt einfach nur so, puh, Arya. Ja. So, who knew? Aber ich glaube, dass diese Verbindung natürlich zu Daenerys da ist, weil es halt einfach auch wieder, also ich meine, die ganze Serie fing damit an, ne? Also die ganze Serie fing damit an, wir befinden uns wie viel, 127 Jahre vor Daenerys Targaryen. Also der Bezug zu Daenerys wurde von Anfang an gemacht und eben nicht zu Jon. Also nicht zu Aegon Targaryen, dem 45. Und das ist, finde ich jetzt in dem Moment, finde ich jetzt auch, überrascht mich das nicht, ne, dass dann auch Daenerys nochmal gezeigt wird, weil es ja auch nochmal mit was anderem verbunden ist, nämlich der Tod der Drachen wird gezeigt, aber eben auch die Geburt der neuen drei Drachen wird gezeigt. Also das hat ja auch was miteinander zu tun, wo da irgendwie eine Geschichte sozusagen zu Ende geht und dann wieder neu angefangen wird oder eben nochmal so ein so ein Nachtrag irgendwie drangehängt wird. Ich ja, weiß noch hier, nicht, ob sie sich hast, da so konkret den, festlegen schon.
Ja, aber du hast es vorhin ja auch gesagt, mit diesen Schnitten und den assoziativen Schnitten, es wird ja hier der rote Komet gezeigt und der wird so gegengeschnitten mit den drei Dracheneiern.
Ja.
Na, also ist auch hier wieder so die Interpretation, was hat eigentlich der rote Komet angekündigt? Hat er den Krieg der fünf Könige angekündigt oder hat er die Wiederkehr der Drachen angekündigt?
Und
das wird in dieser Vision wird es dann so hingebogen.
Ja.
Fand ich sehr interessant. Ich würde dann gerne mit euch über den emotionalen Höhepunkt der Folge, zumindest für mich, reden. Und zwar Rhaenyra und hat jetzt irgendwie keinen Bock mehr. Sie bekommt Rabenpost von Sir Simon Strong, der ihr ja Beunruhigendes von Herrenhall berichtet und dann sagt sie, so, es reicht jetzt, ich mach das jetzt selbst. und fliegt dann mit Adam nach Harrenhal. Das ist also das Bild, was wir jetzt schon seit mehreren Folgen bei IMDb gesehen haben. Jetzt wissen wir, welche Drachen, also jetzt wissen wir es wirklich, welche Drachen das sind. Das ist nämlich Rhaenyra und ihr Drache, die Syrax, genau, die nach Harrenhal fliegen und dann Daemon konfrontieren. Und es wird offen gelassen, was denn da passiert. Denn ja, Rhaenyra steht dann vor den versammelten Flussmännern, die auch erstmal so gucken, ja, wer bist du eigentlich und was willst du? Und dann kommt eben Daemon aus der Menge heraus, sagt ja auch sehr schön, diese Männer sind alle, also haben mir einen Eid geschworen, also nicht dir, sondern mir. Und die Szene könnte so und so abbiegen, aber letztlich geht es eben doch anders aus und Daemon kniet vor Rhaenyra nieder.
Ich glaube, die Flussmänner wissen schon, wer sie ist. Ja. Die sind eher so awkward.
Awkward, ach so. Ja. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet, ja. Sagt sie auch irgendwie so, das war jetzt aber schon ein Lapsus, dass du nicht damit gerechnet hast, dass ich eventuell mal vorbeischaue.
Ja.
Ich wollte euch mal fragen, warum glaubt ihr, dass Daemon niederkniet? Also macht er das wegen seines Redemption-Arcs, also weil er jetzt wirklich eingesehen hat, dass er eben doch nur der Gemahl ist und Rhaenyra ist die wahre Königin? Macht er das aus Furcht vor seiner Vision oder beides? Gehört die Vision zu seinem Redemption-Arc dazu? Was meint ihr?
Ich finde, die Vision gehört zu seinem Redemption-Arc dazu, aber es ist nicht Furcht, die ihn antreibt, sondern es ist eine Erkenntnis. Weil die Erkenntnis ist, also wie Helena das halt eben auch sagt, du bist halt einfach nur eine Schachfigur. Du bist hier nicht der Protagonist in der Geschichte, sagt sie ja am Ende. Und das ist eine Erkenntnis, auf die er jetzt seit Folgen ja zuarbeitet. Dieses, also so nach und nach, ne, dieses irgendwie, da hat er sich falsch verhalten, da hat er sich falsch verhalten. Er hat Rhaenyra überhaupt erst irgendwie durch seine Furcht kreiert. So, er hat sie erst zu dem gemacht, was sie wirklich ist. Das war ja irgendwie ein Teil von dieser Geschichte. Das war eben nochmal diese Aufarbeitung mit seinem Bruder und dieses, okay, ich kann dir verzeihen, dass und wir kommen wieder zurück irgendwie, dass wir irgendwie auch Brüder sind und wir können irgendwie, also er kann sich dann ja auch dafür entschuldigen, dass er halt eben diesen Witz gemacht hat irgendwie über Baelor. Und da ist ja genau diese Geschichte zwischen den beiden Brüdern ja endgültig erstmal irgendwie auseinandergebrochen gewesen. Und ich glaube, das alles hat jetzt dazu geführt. Und dann hat er diese Vision und versteht, okay, es geht hier um was ganz Großes. Es geht hier nicht um uns. Ich muss mal mein eigenes Ego ein bisschen zurücknehmen, weil am Ende des Tages bin ich nicht irgendwie the prince who was promised. Weil, gut, der wusste auch vorher nicht, dass das überhaupt existiert, diese Prophezeiung. Aber trotzdem, ihm wird halt irgendwie so seine eigene Sterblichkeit vor Augen geführt in dieser Vision. Und Helena unterstreicht es dann halt nochmal mit, du bist nur eine Schachfigur. Und deshalb, und er sieht ja Rhaenyra am Ende auf dem Thron sitzen. Und er versteht in dem Moment, dass nur sie das Potenzial hat, auch in dieser überirdischen Visionswelt, das Reich zusammenzuführen. So habe ich das interpretiert.
Ja, alles, was Laura sagt eigentlich. Dann habe ich noch ein paar random Beobachtungen, wie Leute gerne reagieren.
Ja.
Also beziehungsweise erstmal diese ganze Szene, richtig cooles Callback zu Folge 3 von Staffel 1, als Rhaenyra ankommt und das Drachenei zurückholt, also auch wie sie da anfliegt irgendwie. Und was ja eigentlich auch ein cooler Kontrast ist zu Daemon damals und Daemon jetzt. Und dann, als alle so niederknien und dann dieser Shot auf Alfred, der Verräter, und er nur so, upsi, das ist ja ganz anders gelaufen jetzt. Was passiert hier? Und Simon einfach nur so, wow.
Simon einfach sehr strong. Simon freut sich,
ja.
Ja, also ich finde, das ist halt auch so ein bisschen, was ich mit Situationskomik meinte am Anfang. Also ich finde manchmal einfach nur so ein Schnitt und irgendwie sagt richtig viel aus und ist richtig lustig für mich in der Situation.
Ja.
Ich bin echt gespannt, wie das jetzt weitergeht mit Daemon und Rhaenyra. Denn diese Charakterdynamiken oder auch diese Spannung war ja so wirklich, was das Ganze auch ausgemacht hat und was das Ganze auch interessant gemacht hat. Und ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt weitergeht und welche Rolle jetzt Daemon noch spielen wird.
Naja,
den braven Ehemann, who knows.
Er sagt ja irgendwie, ich habe jetzt mal ausprobiert und versucht wegzurennen, aber es ging halt nicht. Komm nicht los.
Sie fand es auch ein bisschen lustig, als er das gesagt hat, irgendwie. Ja, mal gucken. Vielleicht sind sie, es ist jetzt ja irgendwie alles happy auf Dragonstone und es gibt jetzt neue Spannungen, die Sachen erschweren, aber erstmal nicht zwischen den beiden. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, selbst wenn Daemon jetzt ja super öffentlich seine Allianz nochmal zu Rhaenyra bestätigt hat, also Daemon ist halt trotzdem irgendwie immer noch Daemon, ne? Also
klar ist Daemon immer noch Daemon, aber trotzdem ist
aber ein Daemon ganz 2.0.
großer Teil. Ja, 2.0. Sein Ego ist halt nicht mehr die treibende Kraft, sondern
hat die nächste Pokestufe erreicht.
Ja.
Naja.
Ich fand's cool, so lustig, wie über diese Folge hinweg irgendwie die verschiedenen Seiten immer von unterschiedlicher Anzahl von Drachenreitern erzählt haben. Also wie die Grünen dann immer meinten, sie hat 7 Drachenreiter. Und dann irgendwie kurz danach sie jetzt sagen, du hast 6 Drachenreiter. Das fand ich sehr gut. So wie das nochmal irgendwie klar geworden ist. Irgendwie so wird das von außen wahrgenommen und so ist es aber wirklich.
Rhaenyra hat 100 Drachen. Sie hat 100 Drachen. Wir müssen uns aufstellen.
Ja. Ich habe ja vorhin von Spannungen geredet und wie die jetzt wohl neu entstehen können. Und dann lass uns doch mal gleich über die nächste Spannungsmöglichkeit reden, nämlich Rhaenyra und die Drachensamen. Denn wir sehen schon in einer Szene davor, wie Jace und Ulf aneinander geraten. Und ja, Lisa, also deine Meinung von Ulf, die verfestigt sich immer mehr. Also was für ein Trottel. Also nicht nur, dass der halt einfach die Stiefel auf den Tisch legt, was sich einfach nicht gehört, sondern er misjudged halt auch unfassbar so die Verbindung, die er mit Jace hat, beziehungsweise eben nicht hat.
Das war so lustig, so, ja. Als er dann erfährt, da meinte ja Hugh, das ist der Prinzjunge, und er so, oh, hey, Mensch, und dann Brother. So, wer hätte gedacht, dass du hier bist, und Hugh so, er wohnt hier.
Aber wir ihn dann auch noch umarmt, und du denkst dir so, okay, what?
Kompletter, dafür könnte er eigentlich geköpft werden.
Ja, aber er ist halt jetzt leider ein Drachenreiter und dementsprechend ist er wichtig.
Ja, er schlägt dann nochmal.
Ja.
Sorry. Nee, er schlägt nochmal voll in die Wunde von Jace, indem er sagt, hey, wir sind aus dem gleichen, wie sagt man das denn auf Deutsch, aus dem gleichen Muster geschnitten? Nee,
wir sind vom gleichen Schlag.
Genau, wir sind vom gleichen Schlag, das wollte ich sagen. Und Jace so,
aus dem gleichen Holz geschnitzt.
Genau, aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und Jace so, das ist alles, was ich jemals befürchtet habe. Aber nein, das stimmt nicht.
Aber vor allen Dingen auch nochmal so, oh, guck mal, deine Haare.
Ja, sind wirklich so dunkel wie getan. Okay, ich fand schon ein bisschen lustig, aber ich bin trotzdem noch kein Ulf-Fan.
Wie viele Fettnäpfchen möchtest du treten? Ja.
Wirklich so 10 in 10 Sekunden, ey. Ja. Oh Gott.
Ja. Ich finde Hugh eigentlich noch lustiger im Hintergrund die ganze Zeit so.
Halt die Klappe, Junge.
Ja. Es gibt dann eben später das Bankett zwischen Rhaenyra und Jace, Ulf, Baelor, Hugh und Adam. Und hier erklärt dann Rhaenyra ihren großen Plan. Und sie sagt, die Drachensamen, ihr sollt jetzt in 2 Tagen aufbrechen. Ihr habt jetzt 2 Tage Zeit, euch mit euren Drachen vertraut zu machen. Und dann fliegt ihr bitte los und legt Old Town und Lindisport in Schutt und Asche. Und damit bricht sie ja ihr Versprechen aus der vorherigen Folge. Da hat sie ja gesagt, hey, wir machen das jetzt so, ihr claimt jetzt die Drachen und damit haben wir eine Chance, den Krieg, naja, unblutig, also mehr oder weniger unblutig, zu Ende zu führen. Das hat nicht geklappt. Und jetzt, aber das haben wir ja jetzt im Laufe der Staffel gesehen, dass jetzt die letzten Handbremsen gelöst werden und dass das Ganze auch konsequent zu Ende gedacht wird. Nämlich, wenn man Drachen hat, dann muss man die einsetzen. Und wenn man Drachen einsetzt, dann werden Unschuldige sterben. Und auch sehr interessant fand ich, dass so es Einwände gibt, dass hier die Leute ja entsetzt sind, ob dieses Vorschlages. Aber Jace unterstützt seine Mutter. Der hat Blut geleckt. Der will Blut fließen sehen.
Ich glaube auch, dass Jace irgendwo deshalb realistischer ist, weil er schon mehr gesehen hat. Jetzt irgendwie im Verlauf. Also er war halt schon mehr unterwegs und hat mit mehr Menschen gesprochen. Und also es ist ja nicht Rhaenyras Plan, es ist ja Collis Plan im Grunde genommen. Collis sagt ja zu ihr, du musst eigentlich jetzt den vernichtenden Schlag ansetzen, weil sonst sonst zieht sich das jetzt noch Ewigkeiten hin. Wir sind eigentlich schon wieder in so einer Situation, wo das immer noch nicht klar ist. Aemond hat noch nicht aufgegeben. Der könnte jetzt mit Vega alleine halt natürlich irgendwie noch mal mega viel Zerstörung anrichten. Und wir wollen aber jetzt, dass es vorbei ist. Und dann musst du jetzt agieren. Und es ist wieder so wie immer, dass Rhaenyra das halt eigentlich nicht möchte. Ja, weil sie ja eigentlich den Krieg gar nicht möchte. Sie möchte eigentlich das so ein bisschen zurückfahren und hatte eben diese Hoffnung, dass es schon reicht, wenn man halt einfach so ein paar Drachen irgendwie vor einem und irgendwie rum zeigt. So, hallo, ich habe jetzt Drachen. Aber es reicht natürlich nicht. So. Und deshalb, ich finde es interessant. Also ich finde es auch interessant, irgendwie Baylor reagiert natürlich da drauf, dass sie dann halt sagt irgendwie, boah, aber dann werden Menschen sterben. Und Rhaenyra so, ja, leider schon. Die drei anderen verhalten sich erstmal noch gar nicht so wirklich dazu, weil ich glaube, ihnen die Tragweite auch noch nicht so wirklich klar ist. Also nur so halb. Also ich glaube, bei Hugh und bei Adam sieht man es eher als bei Ulf. Und ich glaube wirklich, dass Jace nochmal eine andere Perspektive da drauf hat. Weil er eben in den Norden geflogen ist, weil er weiß, okay, die Starks sind unterwegs, Krieg kommt. Weil er bei den Freys war, weil er irgendwie auch bei Lady Arryn war. Er versteht es, glaube ich, einfach tatsächlich noch mal auf einer anderen Ebene.
Und er wollte ja schon...
Ja, sorry.
Nee, ich wollte nur ergänzen, dass er ja auch schon die ganze Zeit seit ein paar Folgen auch aktiv was machen will und aktiv eingreifen will. Und das ist jetzt sozusagen der Moment, wo das passiert, auch wenn es schrecklich ist.
Ja.
Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir über das reden können, was ich am Anfang angeteasert habe, nämlich wird Rhaenyra die wahre Mad Queen? Also macht das hier die Serie das, was Game of Thrones mit Daenerys verbockt hat? Ich finde, also in gewisser Hinsicht schon, denn Rhaenyra hat ja durch die Prophezeiung, die ihr Vater ihr weitergegeben hat, ja so eine quasi religiöse Argumentation. Also wir haben ja auch davor, in den Folgen davor geredet, ja, theoretisch könnte sie auch einfach aufgeben. Sie könnte ja sagen, okay, verzichte auf den Thron, das war's. Damit wird viel Blutvergießen verhindert, aber der Zug ist abgefahren. Also sie hat ja das voll embraced, dass sie die Königin ist. Sie glaubt, dass sie die wahre Königin nicht nur ist, sondern sein muss, dass sie auf dem Thron sitzen muss, um das Königreich zu einen und vor allem dann auch gegen irgendwelches Unbill in der Zukunft zu schützen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wird sie durch die Serie zu einer Mad Queen gemacht?
Ich finde den Begriff so schwierig. Mhm. Weil, also Nummer eins ist es halt, also das fand ich damals schon bei der ganzen Diskussion um Daenerys, es hat halt einfach auch nochmal einen sexistischen Unterton drin, wenn man das irgendwie so anbringt. Ich finde auch, dass...
Es gab aber auch Mad Kings.
Also ja, es gab einen Mad King, genau. Aber jetzt in dem Fall, wenn man nochmal vergleicht, was er gemacht hat, dass er Leute direkt irgendwie random mit Wildfire angezündet hat, da ist eher eine Verrücktheit drin. Und auch wie er sich ansonsten noch verhalten hat, irgendwie, dass er tatsächlich... Also da wissen wir tatsächlich, das ist was Pathologisches gewesen. Ja, also er war wirklich sein Geisteszustand hat sich sehr verschlechtert am Ende seines Lebens, so.
Und von Aerys der Zweite.
Aerys der Zweite, genau. Also der, den Jamie dann am Ende das Ende bereitet hat. Und ich finde, bei einer Daenerys fand ich das damals schon problematisch, weil sie trifft halt eine Entscheidung und es ist natürlich eine beschissene Entscheidung, aber es macht sie nicht verrückt. So, also weil es ist eine Kriegsentscheidung. Und auch bei einer Rhaenyra sehe ich ja nicht, dass sie im Moment gerade irgendwie, dass sie verrückt wird. So. Und
ich glaube, Entschuldigung, da muss ich ein bisschen reingrätschen. Ich glaube, was halt die Leute so ein bisschen dazu geführt hat, sie als Mad Queen zu bezeichnen, war auch mehr, dass die Entscheidung nicht nachvollziehbar war in der Szene.
Und das bei Daenerys oder bei
von Daenerys.
Die war total nachvollziehbar.
Mit den Glocken?
Ja, na klar.
Okay.
Naja, sie schaut rüber zur Burg, sie sieht Cersei und entscheidet sich dann, nee, das reicht mir nicht. Das reicht mir jetzt nicht, dass du davon kommst, weil du hast gerade noch eine Folge vorher meine engste Vertraute einfach so geköpft. Da ist ja wahnsinnig viel passiert und sie entscheidet sich gegen dieses Friedensangebot. Und da gibt es auch andere Könige und Königinnen, die sich dafür entschieden haben und die dann nicht unbedingt so, sofort als verrückt irgendwie deklariert werden. Das habe ich halt schon immer irgendwie damit halt definitiv einfach ein Problem. Und ich finde jetzt bei Rhaenyra jetzt auch in diese Schublade zu stecken, wenn wir jetzt gerade im Moment in King's Landing einen König sitzen haben namens Aegon, der halt einfach mal so random irgendwie Leute irgendwie erhängt, weil er halt irgendwie denkt, oh ja, das waren irgendwie die Rattenfänger und dementsprechend bringe ich die jetzt alle um. Also warum ist dann Aegon nicht der Verrückte? Mhm.
Also ich finde jetzt auch, dass Rhaenyra noch nicht so viel Sachen gemacht hat. Also vielleicht Sachen, die doof waren, aber nicht Sachen, die ich jetzt als Mad Queenig
Es war auch mehr so der Gedanke, ob das so ein Pfad ist oder eine Schiene, auf die sie gesetzt wird von der Serie und die dann so in Endstation Mad Queenland führen könnte.
Also ich kann mir Endstation Mad Queenland könnte halt, ich finde, es könnte halt schon, theoretisch könnte man das dahin führen, weil man ja die ganze Zeit merkt, dass sie diese Entscheidung trifft, aber eigentlich sozusagen nicht voll dahinter steht, beziehungsweise es halt auch so notgedrungen macht und dass das halt irgendwie, ich meine, wir werden dann ja sehen, wie alles verlaufen wird, aber die Konsequenzen daraus aus etwas, was sie sozusagen notgedrungen macht, könnten halt schon irgendwie mit ihr was machen, was dann in die Richtung Mad Queen geht.
Da bin ich total bei dir. Ich glaube auch, und das ist ja genau das, was ich halt die ganze Zeit meine, ne? Sie hat im Moment gerade einfach Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel, dass sie den Rat von Massaria angenommen hat. Ich muss man einfach an der Stelle auch fragen, gibt Massaria eigentlich irgendwie gute Ratschläge oder nicht? Und
teils.
Und es gibt halt verschiedene Entscheidungen, die sie getroffen hat, wie jetzt eben auch Ulf und Hugh auf Drachen zu setzen. Ist das ein smarter Move gewesen? Wird man sehen. So. Ich glaube, dass halt klar ist, dass auf beiden Seiten immer wieder Entscheidungen getroffen werden, die halt ultimativ zu der Verdammnis führen werden, dass halt eben die ganzen Drachen dann eben sterben werden, dass halt einfach dass Tausende von Menschen ihr Leben verlieren werden. Und ich glaube, die Serie macht das definitiv, dass da jetzt so langsam, und deshalb nochmal zurück zu dem Kommentar ganz am Anfang, dass sie halt immer so lieb gezeichnet wird, sehe ich halt nicht. Ich sehe schon, dass da viele Sachen reinspielen jetzt mittlerweile, wo man halt so merkt, okay, sie ist nicht die Gütige, sie ist nicht diejenige, die irgendwie auf dem Thron sitzen wird und immer irgendwie Mitleid irgendwie mit allen Menschen haben wird, sondern sie trifft sehr taffe Entscheidungen. Die Frage ist aber, und das muss man halt irgendwie, finde ich, in dem Moment halt auch nochmal dann eben fragen, ist sie wirklich, also wird sie am gleichen Standard gemessen wie in Aegon? Oder hat Aegon so ein bisschen mehr Narrenfreiheit, weil er halt eh schon, also weil wir halt die ganze Zeit sagen, ja mein Gott, Aegon ist halt dumm. Also wird sie da einfach nochmal...
Ein Vergleich ist, glaube ich, auch mit Aemon. Denn in dieser Folge haben wir ja auch eine kurze Szene, wo er eben hört, dass einige Stadtbewohner mit Schiffen nach Dragonstone geschifft worden sind. Und sein Befehl daraufhin ist, okay, also es reicht nicht, dass wir die Stadttore geschlossen haben. Wir müssen jetzt auch alle Fischerboote filzen. Und das wird ihm ja von dem Iron Rod gesagt, ja. Aber das kann halt dazu führen, dass alles noch weiter verzögert wird und dass sich die Hungersnot unter der Bevölkerung noch verschärft. Und seine Antwort darauf ist, naja, wir haben halt alle unser Kreuz zu tragen.
Boah, das fand ich so, das beschreibt diese Weltfremdheit, die wir quasi eben noch Rhaenyra unterstellt haben, aka generell Leuten, die halt nicht zum einfachen Volk gehören. So, wenn Aemon da einfach sagt, ja, da muss man eben mal ein Opfer bringen, so, ich meine...
Das ist halt schon ein großer Unterschied zwischen Aegon oder Aemon und Rhaenyra, denn Rhaenyra, haben wir jetzt drüber geredet, trifft Entscheidungen, die fragwürdig sind, aber ihr ist das durchaus bewusst. Also es gab ja Szenen, wo sie gesagt hat, ist das wirklich so schlau, jetzt Leute auf die Drachen zu setzen, von denen ich nicht wirklich weiß, ob sie wirklich loyal zu mir sind. Und auch hier jetzt gibt's ja wieder so eine Nachleseszene mit Missaria, wo sie sagt, diesen Befehl, den ich da gegeben habe, der ist sehr grausam. Das ist, das mache ich nicht leicht. Aber Missaria bestärkt sie ja in dem, was sie sagt und sagt, you must be strong, du musst stark sein, du musst das tun, das, was du tust, ist richtig. Und Laura, du hast es gerade eben schon gesagt und auch ich stelle mir da immer so wieder die Frage, ist Missaria wirklich so eine gute Ratgeberin? Also sie wird schon irgendwie so von der Serie so geframed, als so die weise, im Hintergrund, die so schlau die Fäden zieht. Aber gerade im Nachhinein, ich glaube, ist es sehr interessant, was alles von Rhaenyras Entscheidungen, die sich vielleicht in der Zukunft als kritisch herausstellen können, was so alles auf Missarias Mist gewachsen ist, in Anführungszeichen.
Missarias hat so ein bisschen Larys Vibes eigentlich teilweise, weil im Endeffekt, selbst wenn Missaria Rhaenyra vertraut und quasi dann vielleicht auch gute Ratschläge gibt, macht sie in letzter Instanz, macht sie doch halt nur das, was Missaria halt am besten tut, gut tut oder am besten hilft.
Aber eben, um das vielleicht noch mal den Bogen zu spannen, ich glaube, ich fände es gut, wenn die Serie am Ende darauf hinausläuft, dass sich jeder hier was zu Schulde kommen lässt und dass es keine Unschuldigen gibt in diesem Krieg und dass...
Außer Helena.
Außer Helena.
Noch.
Okay, noch.
Wer weiß, was noch passiert.
Ja, und ich glaube, das macht es halt natürlich für die Serie auch ganz interessant, wie das halt sich noch weiterentwickelt, weil, wie du meintest ja schon, Fabian, am Ende, wir brauchen Sympathieträger, wir brauchen jemanden, mit dem wir uns identifizieren können und wo wir auch noch, ja, wo wir auch so ein bisschen, gerade wenn es halt, also Krieg jetzt gibt, brauchen wir auch jemanden, auf wessen Seite wir stehen wollen. Und das wird halt, glaube ich, nach und nach einfach zunehmend schwierig, weil es eigentlich keine Seite mehr gibt, die komplett rein und ohne Schuld durch diese Geschichte halt einfach läuft.
Ich glaube, die Ansprüche werden einfach mit jeder Staffel tiefer gesetzt quasi. Also was der Punkt, also sozusagen, jetzt sagen wir noch, okay, wir unterstützen diese Figur, weil wir die sympathisch finden. Aber ich glaube, dass ab wann man sympathisch ist oder sozusagen was einem ein gutes Gefühl gibt beim Charakter, das, wisst ihr, wie ich meine? Das sinkt immer mehr. Ich kann es gerade nicht so gut erklären, aber sozusagen, wir würden vielleicht, was ein Charakter in Staffel 4 macht, würden wir da vielleicht sympathisch finden, aber hätten es in Staffel 2 noch nicht sympathisch gefunden.
Ja. Und ich meine, Sympathie für Rhaenyra ist mittlerweile nicht mehr wirklich da. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich merke, sie macht mir zu viele Sachen, also sie holt sich da einfach zu viel Rat ein, der Quatsch ist, und sie macht zu viele Sachen, wo ich denke, nee, das hättest du auch besser handeln können. Und trotzdem finde ich sie mega spannend, weil das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Möchte ich das gerne weiter anschauen? Ja, ich finde es total interessant auch zu sehen, wie Leute halt irgendwie fallen und wie sie immer mehr korrumpiert werden vom System. Und ich meine, das ist ja auch das, wo Game of Thrones am Ende ja eben auch drauf hinauslaufen wollte, ne? Und was sie so ein bisschen vermurkst haben, aber eben dieses, der Thron korrumpiert sie alle. Es gibt keine Unschuldigen. Und dementsprechend, das ist ja auch der Grund, warum es damit endet, dass Drogon sagt, okay, das ist das, was wir zerstören müssen. Und ich meine, der Thron steht natürlich am Ende nur selbstverständlich. Okay, ich
stellvertretend
für Macht.
Ja.
Genau. Wir haben am Anfang so gesagt, dass diese Folge vielleicht den großen Wow-Faktor nicht hat, aber dass in dieser Folge viele emotionale Kreise geschlossen werden. Lisa, du hast das sehr schön beobachtet. Und ein Kreis, der geschlossen wird, ist der zwischen Corlys und Allen. Da gibt es nämlich noch eine Szene, über die ich noch kurz reden wollte. Wir haben ja jetzt in der Staffel immer wieder gesehen, dass Allen so ein eher verschlossener Charakter ist. Er wirkt etwas steif, vor allem auch, wenn er ja mit Corlys aufeinander trifft. Dann verhält er sich sehr reserviert. Und wir haben jetzt eine Szene zwischen Corlys und Allen. Und Corlys möchte Allen so ein bisschen aus der Reserve locken und sagt, hey, wenn du ein Anführer sein willst, dann musst du deine Untergebenen auch inspirieren. Und du musst mehr tun. Sei doch ein bisschen cooler. Sei doch so wie, keine Ahnung.
So wie ich.
Und Allen tut jetzt etwas, was wirklich, da hat er wirklich lange dran gesessen, was so sehr unter der Oberfläche gebrodelt hat. Er konfrontiert Corlys. Und er sagt zu ihm, also er konfrontiert ihn damit, dass Corlys jetzt erst was mit Allen zu tun haben will, wo seine ganzen anderen Erben alle tot sind. Also wo er quasi keine andere Wahl hat, kommt er jetzt zu ihm, zu Allen, dem Bastardsohn. Und Allen sagt, ich möchte das nicht. Also du hast uns ignoriert. Wir haben in Armut gelebt, als es dir gut ging. Und jetzt kommst du zu mir, wo du mich brauchst. Und ich möchte das nicht. Ich möchte keine Hilfe von dir. Auch eine sehr starke Szene, fand ich, in dieser Folge.
Ja, fand ich auch. Also spricht auch für Allen, das nochmal Corliss das damit mal zu konfrontieren. Ich finde es halt so spannend, weil Corliss das normalerweise ja nicht zulässt. Die einzige Person, die so zu ihm immer sprechen konnte, war halt Rhaenys. Und selbst da hat er ja irgendwie auch meistens so ein bisschen dagegen gehalten. Und ich fand es mega stark, dass ein Ellen jetzt endlich auch dadurch angestachelt nochmal, dass halt eben Corliss sagt, ich will dir doch nur helfen, dann halt wirklich in dem Moment das dann halt verliert und sagt, okay, du willst jetzt helfen? Jetzt?
Ja, da springt die Sicherung raus in dem Moment.
Ja. Und ich finde es auch sehr interessant, dass aus diesem, ja, dem dieser Geste des sich die Haare abrasierens, das wurde ja vorher so geframed als so ein, als eine Geste der Vorsicht. Also ich möchte hier niemanden auf die Füße treten und wer weiß, was mit mir passiert, wenn die Leute sehen, dass ich eben weiße Haare habe. Und jetzt ist es mehr so ein, ich trenne wirklich die Verbindung zu dir. So interpretiere ich das zumindest. Ja. Dass er das jetzt nicht mehr aus Vorsicht macht, sondern aus Trotz. Dass er sagt, ich möchte mit dir nichts zu tun haben, ich bin mein eigener Mann. Mhm. So, schon eine interessante Wendung, wie diese doch sehr unscheinbare Figur innerhalb von ein paar Folgen gemacht hat.
Ja.
Okay, dann, habt ihr noch irgendwas zu der Szene? Sonst würde ich noch zu einer.
Ich will nur kurz sagen, dass mir das Herz gebrochen hat, dass Corliss sein Schiff in The Queen Who Never Was umbenannt hat.
Ja, stimmt. Ja.
RIP.
Ist ein bisschen ein langer Titel, aber ja.
Aber
nachvollziehbar. It works.
Ja. So, jetzt können wir weitermachen.
Okay. Und zwar, ja, das ist so, wird so als das Finale so ein bisschen gehandhabt. Und zwar, bisher hat sich ja Rhaenyra immer nur still und heimlich irgendwo hingeschlichen und sehr heißbrecherische Aktionen gemacht. Jetzt macht Alicent das gleiche mal und kommt nämlich auf Dragonstone zu Rhaenyra und möchte ein bisschen Girl Talk machen. Und sie kommt mit einem Angebot. Und zwar, komm nach King's Landing in 3 Tagen und dann kannst du die Macht übernehmen, unblutig. Und ich bin mir sicher, dass ich meinen Sohn Aegon davon überzeugt bekomme, dass er die Krone abgibt.
Mhm. Ja. Also, ich finde so, also ersterer Teil, echt gute Idee. Erstmal auf dem Papier.
Naja, also sie sagt, dann ist Aemond weg, weil Aemond halt dann nach in die Riverlands irgendwie geflogen ist, um Cole zu treffen. Das ist schon. Also wiederum ist das wirklich das Ende des Konflikts, wenn immer noch Kriegsparteien da draußen rumfliegen auf einem ziemlich großen Drachen. Ich weiß nicht.
Ja, aber ich meine, Rhaenyra, also die Kombi von der Idee und Rhaenyras ganzen Drachen und dass Alicent am Ende sagt, okay, wenn du dafür Aegon köpfen musst.
Ja, das kommt ja dann, das kommt ja erst später, aber erstmal.
Ja, ja.
Also ich fand die Szene deshalb mega interessant und cool, weil Alicent halt dahin kommt und eigentlich keine Reue zeigt. Mhm. Also schon ziemlich mutig, das zu machen, dahin zu kommen und dann, wenn Rhaenyra ihr sagt, hallo, du hast dazu beigetragen, dass wir überhaupt erst in dieser Situation sind, indem du deinen Sohn auf den Thron gesetzt hast. Und ihre einzige Reaktion dazu ist zu sagen, naja, hätte ich nicht gemacht, hätte es jemand anderes gemacht. Das ist schon, das zeigt halt keine Reue. Und das
aber
ist auch
sagt,
Quatsch. Das ist
ja
Quatsch.
Aber sie sagt ja schon, dass sie die ganze Zeit in diesem System gefangen war und nicht gecheckt hat, dass dieses System gegen sie gearbeitet hat. Und dass sie deswegen diese ganzen Sachen gemacht hat auch.
Ja, aber warum sagt sie das? Aus Selbstmitleid?
Ja, aber auch aus Selbsterkenntnis? Fragezeichen.
Ja, natürlich. Es ist auch eine Selbsterkenntnis zu sehen, dass man nur eine Marionette in einem System war und dass man halt eben die ganze Zeit nur das gemacht hat, was der Vater wollte.
Sie hat ihren Camping-Trip of Truth irgendwie letzte Folge.
Jetzt ist sie war halt im Wald und hat jetzt Sachen erkannt. Aber so weit zu gehen und tatsächlich zu sagen, es tut mir leid. Und es gibt ja auch noch diese Szene, wo dann Rhaenyra, also wo sie dann auch nochmal sagt, ja, du musst es auch verstehen. Viserys war halt immer noch in deine Mutter verliebt und ich bin da nie so richtig irgendwie rangekommen und immer ging es nur um Emma und deshalb bist du ja auch die Thronerbin geworden, weil ganz klar war, du bist halt die Tochter von dieser Frau, in die er bis zum Ende verliebt war. Und Rhaenyra sie ja dann nochmal irgendwie stellt und sagt irgendwie so, und trotzdem denkst du, er hat sich am letzten Abend seines Lebens, hat er die Meinung geändert? Und Alicent sagt wieder nichts. Also sie hätte natürlich in dem Moment auch nochmal sagen können, ich glaube, ich habe mich geirrt. Und ich meine, sie geht in dieses Gespräch rein und sagt am Anfang, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Aber sie nimmt halt keine Verantwortung. Und deshalb finde ich, also ich finde es so interessant, wie halt diese Dynamik zwischen diesen beiden Frauen funktioniert und wie sehr Rhaenyra sie halt auch immer wieder dahin pusht und sagt irgendwie, du musst auch mal Verantwortung für was übernehmen. Und Alicent weicht aber wie so ein Fisch halt die ganze Zeit aus und sagt, naja, aber eigentlich ja, schon, aber am Ende des Tages, also wer bin denn ich? Ich möchte eigentlich nur frei sein, ich möchte eigentlich nur im Wald wohnen.
Aber, also ja, ich finde schon, dass sie für ziemlich viel die Verantwortung nicht übernimmt, aber ich finde so, es wird ja auch nochmal sehr schön aufgearbeitet, so die Kindheit und Jugend der beiden und was da schiefgelaufen ist. Und da übernimmt sie ja schon die Verantwortung, dass sie halt sagt, da habe ich mich scheiße verhalten und ich habe das gemacht, weil, keine Ahnung, ich eben dich resentet habe, weil du dir diese Freiheiten genommen hast.
Keine Entschuldigung.
Und da ist, und es ist ja auch noch mit dieser Callback, wo sie dann ja auch an den Fingern wieder kaut, weil früher hat sie ja immer so an den Fingern gekaut. Und also ich habe das, es ist so eine weirde Zwischensituation, dass Alison sich eigentlich schon ein bisschen entschuldigen will, aber es irgendwie auch nicht so richtig schafft, so,
oder? Sie schafft es nicht, weil auch das ist keine Entschuldigung. Das ist die berühmteste Nicht-Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich dass du dich so gefühlt hast, dass ich dafür gesorgt habe, dass du dich so fühlst. Weil sie sagt ja wiederum, hey, du hast zwar, also ich habe da bestimmt irgendwie was falsch gemacht, weil ich habe irgendwie die ganze Zeit für mich irgendwie auf meine Flagge so geschrieben, okay, ich muss halt den Regeln folgen und das ist das Wichtigste, dass man den Regeln folgt. Aber ich habe das eigentlich nur deshalb gemacht, weil du den Regeln nicht gefolgt hast. Also sie dreht es immer wieder um. Also sie kommt immer wieder dahin und sagt was und dann dreht sie es am Ende um. Und natürlich ist es dann, und das ist ja das Spannende zwischen den beiden, dass sie sich halt am Ende des Tages eben doch nicht, also sie sind halt eben so gut befreundet, sie sind wie Schwestern, dass sie sich das halt eben nicht gegenseitig sagen können. Einfach mal so ein ganz klares, es tut mir wirklich leid, ich habe einen Fehler gemacht und das dabei stehen lassen. Das machen sie also, nicht.
Ja, aber ich glaube, es ist, also nee, stimmt. Aber Alicent, na gut, aber man merkt halt, dass sie es eigentlich weiß, weil am Ende, sie sagt ja zwar nicht Entschuldigung, aber sie sagt ja, ich, was sagt sie noch, ich werfe, also I throw myself at the mercy of a friend who once loved me oder so. Mhm. Aber sie sagt, na gut, sie sagt trotzdem nicht Entschuldigung. Mhm. Aber ich finde es auch gut, wie Rhaenyra die ganze Zeit reagiert, weil ich finde Rhaenyra, Emma, also ich finde Emma, Darcy spielt Rhaenyra so wie Millie Alcock eigentlich. Weil es ist ganz so das Sarkastische ein bisschen und dieses auch ein bisschen Schroffere wieder irgendwie. Das fängt total die Dynamik ein, die eigentlich die anderen Schauspielerinnen auch zusammen hatten.
Also, ja, total. Find ich
spannende Szene, aber ja, Alison Girl, ja.
Ja, sie will, so in Englisch sagst du nur, sie will den Kuchen haben, aber auch essen.
Aber sie macht ja schon das Zugeständnis dann am Ende, dass sie sagt, okay, ich würde meinen Sohn dafür opfern.
Ja, das ist schon krass. Das ist natürlich, das ist krass. Das ist definitiv krass. Und ich meine, zeugt natürlich auch nochmal von einer Entwicklung bei Rhaenyra, dass sie halt sagt, du weißt es auch ganz genau, dass wir an einem Punkt sind, wo ich nicht einfach in King's Landing auf dem Thron sitzen kann, wenn Aegon noch weiter lebt, weil ich muss das halt vor dem Volk zerstört haben.
Diese Machtdemonstration.
Ja, dass es halt diese Option überhaupt noch gibt, weil das nächste Mal, wenn ich eine schlechte Entscheidung treffe, kommt wieder irgendjemand hin und sagt irgendwie, ah, wir haben ja noch den Aegon. Lass doch den Aegon nochmal ausprobieren.
Tja, Fabian, was sagst du denn dazu?
Ja.
Hast du noch was zu ergänzen?
Ich habe tatsächlich gar nicht so viel dazu zu ergänzen. Ich habe mich da jetzt in erster Linie eure Perspektive darauf interessiert.
Okay.
Denn ich fand es auch witzig, dass die gesamte Werbekampagne von House of the Dragon quasi auf dieser letzten Folge irgendwie basiert. So dieses, alle müssen sich entscheiden. Weil Rhaenyra sagt ja irgendwie mehrfach, you must choose.
Ja.
Und du musst dich entscheiden, ja. Ich würde jetzt tatsächlich
Kurz noch mit choose. Ja, findet ihr nicht, dass da Blut und Käse wieder hochgekommen ist? Da können wir im Buchspoiler jetzt mal kurz drüber reden, inwieweit sie Sachen da umgeändert haben.
Das musst du, glaube ich, im Buchspoiler-Part erklären.
Okay.
Ja. Aber ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich noch was umdrehen, denn ich glaube, der Buchspoiler, das ist jetzt noch nicht die Zeit. Ich würde jetzt vielleicht ganz kurz noch die Folge zu Ende führen. Und denn damit ist ja die Folge noch nicht vorbei, sondern wir sehen so einen kleinen Epilog. Wir sehen quasi als Vorgeschmack auf die Staffel 3, was jetzt kommt. Also die Armeen marschieren auf. Wir sehen, wie die Winterwölfe den grünen Arm des Trident überqueren. Wir sehen die Hightower-Armee mit Daeron und Tessarion. Wir sehen die Lannisters, wie sie in die Flusslande einmarschieren und auf Harrenhal zuhalten. Und das sind natürlich für die Buchfans alles Hinweise auf große Schlachten, die dann in der dritten Staffel kommen. Wir sehen die Triarchie, habe ich vergessen. Wir sehen die Flotte der Triarchie, die eben nach Westeros segelt. Also es ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich sage, es wird in der dritten Staffel eine Seeschlacht geben zwischen der Flotte der Seeschlange und der Flotte der Triarchie. Es wird eine Schlacht am Roten Arm geben und es wird auch eine Schlacht, zumindest im Buch ist das so, in der Weite geben, also im Westen von Westeros. Und da ist es dann sehr interessant, was wir davon sehen werden. Wir sehen auch Otto Hightower. Wir sehen einen kurzen Shot von Otto Hightower und da habe ich mich so gefragt, was ist denn das? Weil das sah, es hieß so in den Folgen davor, ja, was ist denn jetzt mit Otto, wann kommt er endlich? Und so, ja, der taucht schon auf, wenn er auftaucht, der muss halt noch gewisse Sachen ordnen. Aber hier sieht es eher so aus, als wäre irgendjemand in seine Ordnung reingefahren und hätte ihn festgenommen, oder?
Ja, er muss erstmal ordnen, dass er frei ist, glaube ich, bevor irgendwas passiert.
Ja, also vielleicht ist er tatsächlich den Schwarzen quasi in die Arme gelaufen irgendwo. Und muss jetzt erstmal kommen, schauen, dass er da freikommt. Da können wir jetzt, glaube ich, aber hier in diesem Part noch nicht drüber reden. Und wir sehen, wie Aegon und Larys miteinander durchbrennen.
Oh. Es sah aus, als wäre er auf dem Schiff, oder habe ich mir das nur eingebildet?
Jein, es war zu kurz, das hätte ich jetzt mir nochmal anschauen müssen. Aber ja, so ein bisschen, so mit dem Stroh auf dem Boden, könnte auch ein Schiff sein.
Oder ein Stall.
Oder ein Stall, we don't know. Okay,
oder ein stinknormaler Kerker.
Oder ein stinknormaler Kerker. Das war jetzt so die Aussicht auf die dritte Staffel. Aber ich finde, wir müssen, weil das ja jetzt hier das Ende der zweiten Staffel, wir müssen jetzt ein bisschen über das reden, was im Buch passiert wäre oder noch passieren wird. Das wird ohne Buchspoiler natürlich nicht funktionieren. Wenn euch das irgendwie interessiert, bleibt gerne dran. Wenn ihr aber keine Buchspoiler haben wollt oder auch Spoiler auf mögliche weitere Entwicklungen in der Staffel 3, dann skippt jetzt einfach zum nächsten Kapitel. Ja, das war eure Spoilerwarnung, denn womit wir eigentlich irgendwie alle gerechnet haben, war die große Schlacht jetzt in der 8. Folge, nämlich die Schlacht in der Gurgel, also die Seeschlacht zwischen den Valyrians und die Seeschlacht zwischen der Triarchie. Und da passiert eben was ganz Wichtiges, nämlich Jace schreitet ein, kommt zur Rettung und wird dann von seinem Drachen geschossen und stirbt. Also Rhaenyra verliert quasi ihren nächsten Thronerben nach Luke. Und ich finde, das wird auch schon in der Serie vorbereitet. Also wir sehen eben Jace Ungeduld. Wir sehen, dass er selber handeln möchte, aber immer wieder von Rhaenyra ausgebremst wird. Wir sehen, warum die Drachensamen nicht eingreifen können, vermutlich. Das ist so etwas, was ich im Buch sehr unlogisch fand. Also wir haben eben die Seeschlacht in der Gurgel und dann als Rettung kommt erst Jace, der Thronerbe, und erst danach werden die Expendable Drachensamen vorgeschickt, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Also die Entscheidungsprozesse dahinter, die werden im Buch nicht thematisiert, weil es eben ein historisches, also pseudohistorisches...
Vielleicht wegen der Drachen.
Nee, ich glaube, also ich hatte das so in Erinnerung, dass es ja vorher noch was anderes passiert. Und zwar wurden ja die kleineren Kinder, also Aegon der Jüngere, wurde ja auf dem Schiff, eigentlich sollte er nach Pentos, und die Triarchie hat ihn angegriffen. Und die sind alle gestorben, bis auf Aegon der Kleine, der auf seinem Drachen dann geflohen ist und nach Dragonstone geflogen ist. Und Jaehaerys war so sauer darüber, dass die Triarchie versucht hat, seinen kleinen Bruder umzubringen, dass er deshalb alle Vorsicht beiseite geschoben hat und da so vorgeprescht ist und deshalb irgendwie sich vulnerabel gemacht hat.
Ich habe mir gerade vorgestellt, wie das jetzt gerade in der Serie hätte passieren müssen, weil Mini-Egoan ist ja noch super mini und die Drachen sind ja
die
auch
Drachen kleine, sind so auch mini.
So Katzengröße. Und wie er dann so auf so einen Babydrachen so düb. Und dann irgendwie entkommen kann auch.
Ja.
Da ist natürlich die Zeitlinie noch ein bisschen anders. Aber ja, ich habe auch...
Also so wird das, glaube ich, vorbereitet. Und dann, über die haben wir noch gar nicht geredet, dann wird eine Deus Ex Machina, Rhaena wird wahrscheinlich kommen. Denn Rhaena hat jetzt endlich ihren Drachen, also vermutlich ihren Drachen, den Sheepstealer, gesehen. Fand ich ein bisschen schade, dass sie es nicht so machen wie im Buch, wo ja Nettle dem Drachen einfach, ja, den besänftigt und auf ihre Seite zieht, indem sie ihm immer ein Schaf zu fressen gibt. Naja.
Das hat die, aber den Rainer jetzt da hinten irgendwo in den Bergen so Schafe finden.
Ja gut, das hätte man vorher machen können. Hätte sie sagen können, hey, Lady Arryn, by the way, ich organisiere den Drache, ich brauche jetzt halt nur für die nächsten 2 Wochen jeden Tag ein Schaf oder so. Hätte man machen können.
Ja, ja, ne, stimmt, finde ich auch.
Aber okay, also es wird alles, alle Schachfiguren sind im Place, also jetzt kann es passieren und wir haben ja eigentlich damit gerechnet. Aber warum? Warum gab es keine Seeschlacht mit der Triarchie jetzt in der 8. Folge? Das wäre eigentlich logisch, so als großen Höhepunkt. Die Folge hätte vielleicht ein bisschen länger gehen müssen, vielleicht noch eine halbe Stunde länger. Aber was man dazu noch sagen muss, das habe ich jetzt noch im Nachhinein noch kurz recherchiert, und zwar die Staffel wurde um 2 Folgen gekürzt. Also die war ursprünglich auch 10 Folgen lang, aber sie wurde jetzt auf Folge 8, auf 8 Folgen gekürzt. Wahrscheinlich war ursprünglich tatsächlich die Seeschlacht auch so vorgesehen, aber sie haben sie sich für die 3. Staffel aufgehoben.
Deshalb und auch diese Montage am Ende.
Ja. Und jetzt ist die Frage, warum? Also ist es der Grund, dass sie sich gedacht haben, es wird zu lang, oder ist es eher der Grund, dass sie sagen, wenn es jetzt wieder quasi auf derselben Note endet wie die 1. Staffel, nämlich auf der Note, dass ein Rhaenyra-Erbe stirbt, das ist zu ähnlich?
Vielleicht, ja.
Oder was glaubt ihr?
Ich glaube auch, dass, also Ryan Connell hat das gesagt, dass er denkt, dass jetzt diese Staffel war dafür da, dass überall schon mal so ein bisschen gezündelt wird und der Krieg hier und da schon mal so Vorboten schickt. Aber der richtige Krieg kommt jetzt halt erst in der 3. Staffel. Die Frage ist ja auch, was ja auch interessant ist, ist, wie viele Staffeln gibt's denn überhaupt?
Also George R. Martin, oder 4? Also 4. George R. R. Martin meinte, glaube ich, dass 4 die ideale Länge wäre, um das, die Geschichte zu erzählen, auf jeden
ja.
Fall.
Genau, und wenn das dann tatsächlich 4 sind, dann würde der Krieg jetzt, also der große Krieg wird jetzt in die Staffel 3 gepackt und dann wahrscheinlich die Nachwirkungen des Kriegs und alles, was danach noch so passiert, bis dann halt tatsächlich wieder irgendjemand auf dem Thron sitzt, in Staffel 4 geschickt. Würde ich jetzt mal so denken.
Ja.
Das wäre eine ganze Menge, das in der 3. Staffel passieren würde. Meinst du wirklich, dass da so viel noch übrig bleibt für Staffel 4?
Naja, es geht ja vor allen Dingen um die großen Ereignisse, weil jetzt, also stimmt, wir sind ja im Buch-Spoiler-Teil. Dürfen wir jetzt auch schon Sachen spoilern, die in der Zukunft liegen? Sonst haltet euch mal kurz irgendwie die Ohren zu.
Wir haben gesagt, das sind Buch-Spoiler. Also ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die das Buch gelesen haben, dann den gesamten Drachentanz gelesen haben.
Okay, naja, also jetzt diese großen Sachen, die jetzt kriegsentscheidend sind, ist ja eben der Kampf zwischen Aemon und Daemon. Und ich gehe davon aus, dass der jetzt in Staffel 3 liegen wird, weil es ja jetzt eben schon so klar vorausgesagt worden ist. Im Grunde genommen, eigentlich ist es sogar fast schon kein Spoiler mehr, weil wir durch Helena ja jetzt schon gesagt bekommen haben, dass die beiden sterben werden. Man also beiden wurde es gesagt.
Ja, aber man könnte natürlich auch immer noch argumentieren, so oder so als Zuschauerin vielleicht so, ja, also sie hat es jetzt gesagt, aber vielleicht wird ja das Schicksal verändert, indem jetzt eine Person diese eine Sache macht oder so. Deswegen könnte man schon sagen, ja, es ist irgendwie ein eindeutiger Spoiler, aber andererseits könnte man sich es irgendwie auch noch schönreden, dass es halt vielleicht auch eine falsche Fährte gerade sein könnte, dass es so klar gesagt wird.
Aber Helena sagt ja, es wird sich nichts ändern, egal was du jetzt machst, es wird sich nicht ändern. Sie sagt,
stimmt,
auf Englisch, Aegon wird auf dem hölzernen Thron sitzen und du wirst tot sein. Du wirst vom Godsei verschlungen werden und wir werden dich nie wiedersehen.
Ja, mit dem hölzernen Thron ist ja auch extrem spezifisch schon.
Es ist sehr spezifisch. Und auch vorher, Daemon bekommt es ja eben, also wir haben es halt in der Vision natürlich gesehen, oder er hat ja auch selbst seinen Tod vorher gesehen.
Ich habe nur versucht, so durch die Augen zu argumentieren von Leuten, die es nicht als Spoiler sehen wollen. Ich meine, wir wissen ja alle offensichtlich, dass es krasse Spoiler sind. Von Spoiler Queen Helena.
Ich finde auch.
Aber du wolltest ja eh noch drüber reden, wie viel wurde jetzt eigentlich schon in den Visionen verraten. So, ich hatte so vom Bauchgefühl gesagt, gar nicht so viel. Aber vielleicht ändert sich das gerade. Denn ich meine, was haben wir in den Visionen gesehen? Wir haben halt die Sachen aus Game of Thrones gesehen. Und wir haben den Tod der Drachen gesehen. Und ich glaube, den Tod der Drachen, also ich gehe mal davon aus, jeder, der House of the Dragon guckt, hat auch Game of Thrones gesehen. Und von Game of Thrones wissen wir, dass die Drachen ausgestorben sind. Und wir wissen sogar, warum. Denn in einer Szene wird ja erzählt, das wird vom Tanz der Drachen eben erzählt und dass da die Drachen ausgestorben sind. Insofern ist es eigentlich nicht so eine große, wäre es keine große Überraschung.
Nee.
Ja.
Also, ja.
Und dann vielleicht nochmal kurz zu den Damon versus Aemon. So, ich habe das schon wieder überhört, aber ja, theoretisch könnte man natürlich auch sagen, dass beide den Krieg nicht überleben werden. Okay, aber das heißt ja jetzt noch nichts. Ich meine, wenn du die Zeitachse einfach nur lang genug ziehst, irgendwann ist jeder tot. Und insofern, sie hätten auch anders sterben können, aber klar, mit dem Götterauge, und wir haben eben auch die Vision gehabt von Damon, wie er in ein nasses Grab hinabsinkt. Also ja, das ist schon sehr.
Das ist schon sehr direkt, eindeutig. Ja, und sehr wir schneiden eindeutig. Noch dazu von der Szene zwischen Helena und Aemon, schneiden wir auf die Szene, wo Rhaenyra und Adam auf Seasmoke über God's Eye drüber fliegen. Mhm. Also klarer kannst du es nicht machen.
Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, kurz nochmal drüber zu reden über Helena. Denn wir haben vorhin ja gesagt, Buch Helena und Serien Helena sind noch nicht auf derselben Seite. Denn im Buch ist es so, dass Helena durch den Tod ihres Kindes so komplett in einer Depression versunken ist. Und wie gesagt, Buchspoiler, dann sich auch von einer Zinne stürzt und in diesem Burggraben mit den Spikes landet und da dann stirbt. Und wenn wir uns jetzt die Helena anschauen, die wir in der Serie sehen, ich sehe das aktuell noch nicht, dass sie das macht.
Aber ist es ja auch was ganz Entscheidendes nicht passiert, was dazu geführt hat, dass sie überhaupt so depressiv wird. Und zwar diese große Entscheidung, die sie treffen muss zwischen ihren Kindern. Es wurde ziemlich, ziemlich klein gehalten in der ersten Folge mit Blut und Käse. Diese Folge wurde aber jetzt dieses Mal wiederholt, weil wir auf einmal eine Alicent haben, die sich entscheiden muss. Und mich hat das sehr daran erinnert, und ich meine, das gibt's ja im Buch nicht. Diese ganze Szene, dass Alicent in Dragonstone auftaucht, gibt es ja nicht. Und mich hat das sehr daran erinnert, dass jetzt eine Alicent sich aktiv dafür entscheiden muss, Aegon zu opfern. Ob das nicht dann die Weiterführung ist, dass das ihr Schicksal wird.
Also du meinst, dass sich Alicent
irgendwann umbringt.
In den Tod stürzen wird.
Aber ich glaube,
Lisa hatte eine andere Idee, ne?
Ja, ich hatte eine andere Idee, und zwar, ich glaube, vielleicht auch nicht, aber ich hatte das Gefühl, es ist vielleicht eine ähnliche Idee, die du hattest, weil nämlich als Alicent, Helena und Aemon da im Raum schnacken und Aemon irgendwie will, dass Helena auf Dreamfire reitet, sagt er halt Helena so, oh nein, ich will niemanden umbringen. Und Alicent sagt ja irgendwann, ja, willst du, dass sie verrückt wird oder was, wenn sie da das sieht, was alles im Krieg passiert? Und ich so, aha, verrückt wird. Was könnte das bedeuten? Und deswegen war meine Theorie, dass halt Helena irgendwie dann doch dazu gezwungen wird, sich irgendwie dazu genötigt sieht, wie auch immer, mit Dreamfire halt loszufliegen und irgendwas in Schutt und Asche zu legen. Und das, weil Helena ja so fragile ist und einfach lieb ist und so, dass sie das einfach nicht verarbeiten kann. Und dann deswegen genau noch das passiert, was eigentlich schon hätte passieren müssen, dass sie sich eben von so einer Zinne stürzt, aber aus einem anderen Grund. Das war meine Theorie.
Interessant. Ich habe noch eine andere Theorie.
Das habe ich auch kurz gedacht. Das hatte ich auch kurz gedacht, was du meintest, Lisa.
Ja, okay.
Und dann kam diese Szene zwischen Alicent und Rhaenyra.
Oh, sogar ganz kurz. Ich liebe es, dass wir alle drei eine unterschiedliche Theorie haben. Und jetzt interessiert mich, was Fabian denkt.
Okay, ich glaube, weil Helena hat ja die ganze Zeit ihre Träume und die weiß genau, was passieren wird. Und wir haben jetzt klar etabliert, dass sie sagt, ich werde nicht auf Dreamfire in die Schlacht reiten, mache ich nicht. Mhm. Und sie wird ja vorhersehen, dass sie vielleicht irgendwann dazu gezwungen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann sagt, bevor ich das machen muss, nehme ich mir das Leben.
Oh, das kann auch sein.
Ja, kann auch gut sein.
Gott, stimmt.
Dass sie
es ist natürlich schwierig, weil hier dann, also das müsste man dann sehen, wie die und ob, ich meine, vielleicht liegen wir alle falsch, aber die Serie muss dann ein bisschen vorsichtig sein, dass sie dann Suizid nicht glorifiziert. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass das so enden könnte.
Ja, 1, 2 oder 3. Vielleicht
auch eine Kombination von allem, so ein bisschen.
Alles passiert, Alicent und Helena stützen sich beide aus dem Fenster.
Während sie Dreamfire
oder sie sterben, sie stürzen sich von Dreamfire runter.
Ja.
Und wir dürfen da gar nicht drüber lachen. Das ist alles, auf jeden Fall wird mit Helena, glaube ich, also irgendwas in die Richtung von irgendeinem von uns wird ja vermutlich passieren dann.
Ja.
Denke ich. Aber ich finde es jetzt spannend, weil jetzt können wir 2 Jahre überlegen, was passiert, und dann ist der Reveal umso größer in der nächsten Staffel.
Ich finde es halt gut, dass so vieles dann eben doch von den Büchern abweicht, weil dadurch Also das ist ja, wir lassen es ja im Podcast immer raus, diese ganze Diskussion irgendwie, wie war das im Buch? Weil wir ja immer sagen, okay, wir wollen nicht spoilern. Aber naja, eigentlich ist es ja das...
manchmal auch nicht raus, aber ja.
Ja, also zumindest dann, wenn wir in die, wenn wir nach hinten gucken, ne? Nicht in ja, die Zukunft. Genau. Aber wir reden halt nie irgendwie so aktiv darüber, aber wir wissen auch im Buch, passiert das und das. Und das ist aber eigentlich nur so, das ist eigentlich total spannend. Ich finde das immer das Interessante daran, irgendwie, was wir danach dann immer noch besprechen, nach dem Podcast, wo wir sagen, könnte das sein, dass das so endet? Und diese Schlacht könnte halt theoretisch noch kommen. Mhm. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir grundsätzlich immer am Ende von unserem Podcast, jetzt, wenn dann irgendwie Staffel 3 irgendwie in der fernen Zukunft irgendwie Jahren. Kommt, genau. Ob wir das immer noch so einen Teil vom Podcast machen sollten, wo wir wirklich irgendwie darüber dann nochmal spekulieren.
Gut, dass wir das am Anfang der Staffel gefragt haben, die Leute. Und
ja, das war schlau von uns.
Alles geplant.
Naja,
wir sind Profis.
Ja. Ja, total.
Damit herzlich willkommen aus dem Buchspoiler wieder im Nicht-Buchspoiler-Spoiler-Part. Denn wie sich das so für ein Staffelfinale gehört, wollen wir natürlich auch so ein bisschen zurückblicken und uns anschauen. Wie hat uns jetzt eigentlich die zweite Staffel so im Großen und Ganzen gefangen? Also war die jetzt besser als Staffel 1? War die genauso gut wie Staffel 1 oder war sie vielleicht sogar schlechter? Und das ist tatsächlich, muss ich gestehen, gar nicht so leicht. Also ich habe jetzt die zweite Staffel wirklich sehr intensiv geguckt. Ich habe jede Folge mindestens zweimal gesehen. Aber ich glaube, ich werde jetzt, bevor ich euch das frage, vielleicht sage ich einfach nur mal so mein Bauchgefühl. Ich habe noch keine echte Meinung, aber mein Bauchgefühl ist ja immer so, findet man was besser oder schlechter, glaube ich, hängt auch immer mit damit zusammen, wie ist so die Erwartungshaltung gewesen. Und meine Erwartungshaltung an die zweite Staffel, das habe ich ja schon erzählt, war ja, okay, Staffel 1 war jetzt nur der Prolog und jetzt geht's los mit dem Drachentanz. Und natürlich haben wir den Drachentanz schon gesehen, wir haben die Schlacht von Krenru gehabt. Aber ansonsten war... ja, Leerlauf ist so ein hartes Wort, aber also es ist noch nicht so viel passiert und ich vom Pacing her war es noch sehr geruhsam in der zweiten Staffel und das ist nicht schlecht. Wir hatten viele tolle Momente, wir hatten viele tolle Charakterszenen und auch tolle Schauwerte und auch die eher kleineren Sachen waren ja toll inszeniert. Aber so von dem, was ich mir für die zweite Staffel erhofft hatte, das ist nicht eingetreten und deswegen würde ich sagen, so vom Bauchgefühl her fand ich die erste Staffel tatsächlich besser. Hm. Hot Take. Ich weiß nicht, wie geht's euch denn damit?
Ich weiß gar nicht, ob der Take so hot ist. Mir geht's ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Ich finde, die zweite Staffel ist einfach sehr anders auch gewesen als die erste Staffel, weil in der ersten Staffel, also klar, haben wir erstmal die Welt ja mehr oder weniger etabliert, also an sich kannte man die generelle Welt natürlich schon, die Figuren etabliert und so, aber es gab halt auch diese ganzen Zeitsprünge und sowas, das war ja von der Struktur her auch nochmal total anders und deswegen vielleicht nicht ganz so vergleichbar. Ich weiß nicht so genau, ich finde es halt schwierig, weil ich finde halt die Qualität der Serie insgesamt ist halt so hoch, selbst wenn man sagt, dass man die Staffel vielleicht schlechter oder besser fand oder so, oder selbst wenn man eine Staffel schlechter fand, ist es halt immer noch nicht so richtig schlecht. Okay, Laura, sag du erstmal, was du denkst, weil ich musste auch irgendwie jetzt kurz überlegen, ob bevor ich eine finale Entscheidung treffe. Ich tendiere aber gerade so ein bisschen zu Fabians Aussage.
Ich bin auch noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, ob ich jetzt Staffel 1 oder Staffel 2 besser fand, weil, wie ihr schon meintet, sie sind einfach wahnsinnig unterschiedlich. Es gab sehr, sehr viele Sachen, die ich an Staffel 2 toll fand. Und mir haben auch diese Action-Szenen gar nicht unbedingt so sehr gefehlt, weil wenn man jetzt nur auf Action gehen würde, ist es irgendwann auch langweilig. Ich finde eigentlich dieses ganze Drumherum mega spannend, wie halt die Charaktere aufgebaut werden, wie die Schachfiguren eben auf dem Brett bewegt werden, wer da wann welche Entwicklung durchmacht. Das sind eigentlich genau die Sachen, wo ich immer Bock drauf habe und mir das gerne irgendwie anschaue. Das erinnert mich dann halt irgendwie auch also sehr an die Succession, wo es ja eigentlich auch irgendwie nur die ganze Zeit darum geht, welche Schachfiguren irgendwo auf irgendwelchen Feldern rumstehen und was halt als nächstes so geplant wird. Es gab aber so viele Sachen, das stimmt auch nicht, es gab nicht so viele Sachen. Es gab einige Szenen, die ich wirklich schlecht geschrieben fand. Und dazu gehörten vor allen Dingen diese Informationsdialoge, die beispielsweise Hugh mit seiner Frau hatte. Oder auch so ein paar andere Szenen, die halt einfach zu kurz kamen irgendwie von der Entwicklung irgendwie auch so mit Alan, dass er jetzt auf einmal diesen massiven Monolog hat, wo jetzt mal alles aus ihm rausbricht, ist mega toll. Aber warum haben wir vorher so wenig von seinem Charakter erzählt bekommen? Auch ein Adam, wir wissen noch überhaupt gar nicht, wer ein Adam eigentlich ist. Und dafür, dass wir so viel Zeit hatten, hätte man da sehr viel mehr sich noch ausdenken können, hätte man sehr viel schönere Szenen noch schreiben können. Und das finde ich eigentlich interessant, dass die Qualität grundsätzlich von den Drehbüchern wahnsinnig hoch ist, aber dann in so einzelnen Szenen das richtig krass auseinanderbricht. Und da frage ich mich, warum das so ist. Und auch nochmal zu der ganzen Theorie hin, warum, also sind da diese letzten zwei Folgen vielleicht irgendwie dann nachträglich irgendwie in die dritte Staffel geschoben worden, musste dann deswegen füllermäßig irgendwie noch so ein paar Szenen nachgeschrieben werden, musste das irgendwie in alle passieren oder fehlt da, also irgendwie, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt da nicht so hundertprozentig zusammen von der Qualität her. Und das, finde ich, gab es in der ersten Staffel nicht. In der ersten Staffel war alles sehr viel zusammenhängender. Es gab nicht diese krassen Unterschiede. Es war sehr kohärent. Jeder hatte irgendwie so seinen Pfad. Jeder hat seine Charakterentwicklung gemacht. Und das sogar, obwohl es diese großen Zeitsprünge gab, womit man ja auch erstmal irgendwie dramaturgisch umgehen muss, dass da halt einfach so ein riesenmassiver Zeitsprung in der Mitte liegt und dann auch noch umgecastet werden muss. Jo. Deshalb, also ich kann mich da jetzt noch nicht festlegen, aber okay. es ist absolut nicht eine schlechte Kritik für die zweite Staffel, weil dazu waren zu viele tolle Sachen da drin.
Ich glaube, ich muss das gar nicht irgendwie die Leute dazu auffordern, aber natürlich schreibt uns gerne auch in die Kommentare, wie euch denn so die zweite Staffel gefallen hat, so vor allem auch im Vergleich zur ersten. Und das bringt mich zu meiner nächsten Folge, denn was war denn so eure Lieblingsfigur oder hattet ihr irgendwie eine Lieblingsszene, die euch noch in Erinnerung geblieben ist? Und da möchte ich jetzt noch ganz kurz noch nachschieben, warum ich Staffel 1 stärker finde. Denn in Staffel 1 gab es zwei von meinen Lieblingsfiguren, eben König Viserys und Otto Hightower. Und auch die Dynamik zwischen diesen beiden. Und Viserys hatten wir bis auf einige Rückblicke eben natürlich in der zweiten Staffel nicht mehr. Und auch Otto Hightower, der hatte eine ganz starke Szene mit König Aegon in der zweiten Staffel, wo sie sich gefetzt haben. Und dann wurde er gegangen. Und das fehlt so ein bisschen in der zweiten Staffel. Es gibt in der zweiten Staffel nicht so, also gibt auch ganz viele andere tolle Figuren, starke Figuren, aber es gibt so nicht so diese eine Figur, die so auf dem Niveau von König Viserys ist, finde ich.
Ich wollte aber auch gerade zu Otto Hightower sagen, dass Otto Hightower ja maßgeblich in der ersten Staffel für diese ganzen Intrigen verantwortlich war und das halt super spannend war und wie er da quasi ja alle Leute um sich herum beeinflusst hat. Und in dieser Staffel wurde zwar auch viel aufgebaut, viel geplant und viel hin und her geschoben, aber es hatte nicht ganz diesen Intrigencharakter von Otto Hightower. Es wurde nicht so intrigiert wirklich. Und ich glaube, das war natürlich ein cooler Punkt an Staffel 1. Ich fand Viserys auch cool. Ich feiere auch Paddy Considine, aber meine Lieblingsfigur war ja für immer einfach Rhaenys und das hat sich nach Folge 4 dann ja leider minimal erledigt, auch wenn ich sie in dieser Staffel bis dahin auch wieder sehr stark fand, auch einfach richtig gut gespielt von Eve Best. Also es ist auf jeden Fall, da habe ich in dieser Staffel natürlich meine Lieblingsfigur verloren. Ich weiß nicht so genau, wer jetzt meine Lieblingsfigur ist, ehrlich gesagt gerade. Vielleicht Simon Strong. aber der ist ja immer nur so eine Randfigur von den Hauptfiguren. Ja, Helena mag ich halt. Aber die hat halt auch im Prinzip, hatte sie jetzt in dieser letzten Folge zum ersten Mal wirklich mal zusammenhängend länger Sätze am Stück, die sie gesagt hat. Oder auch
Baylor ist noch sehr stark, finde ich.
Ja, Baylor finde ich auch cool.
Aber die haben alle hatte noch nicht, auch noch nicht die krassen Momente.
Nee, die haben alle noch nicht so richtig. Haben dann alle noch nicht so viel gemacht, um bei Mia Rainers Status zu erreichen. Ich glaube, im Endeffekt fand ich Otto Hightower, auch wenn ich ihn halt nervig fand, als Figur halt auch schon cool.
Naja, Rainers hat halt so viel immer über Blicke mit den anderen interagiert. Und deshalb ist sie schwer zu ersetzen, weil diese kurzen Schnitte auf sie, wenn sie halt das Geschehene beobachtet und man in ihrem Gesicht dann eben ablesen kann, was sie jetzt irgendwie wahrscheinlich dazu denkt. Das stimmt, also das hat sich jetzt bisher noch nicht irgendwie auf einem anderen Charakter irgendwie abgespielt. Und da passiert ja vielleicht irgendwie, ja, ich finde Jace interessant immer noch. Mhm. Also hatte ich ja auch schon mal gemeint, ne, dass ich den irgendwie schon interessant finde, weil er schon auch so ein bisschen zu kurz gekommen ist oft, ja, oder zumindest sein Wert irgendwie so ein bisschen unter dem Scheffel gestellt wird, obwohl er da wirklich irgendwie ganz alleine irgendwie klar gemacht hat, dass halt der Norden kommt, dass die Freys die Brücke irgendwie freigeben, irgendwie, dass die Kinder irgendwie bei Lady Arryn irgendwie untergekommen sind. Das hat alles, also das haben wir alles Jace zu verdanken. Das ist schon massiv. Und dafür ist der noch nicht so, wird der nicht so richtig gehypt. Also der hat bisher mehr geleistet als ein Daemon, just saying.
Aber halt mit nicht so viel Screentime.
Mir nicht so viel Screentime.
Das ist das Problem, warum wir noch nicht mit diesen ganzen Leuten, warum wir die an sich cool finden, aber noch nicht ganz so uns verbinden können, weil die eben noch nicht so häufig zu sehen waren irgendwie.
Ja.
Ich weiß nicht, ist dann Jace deine Lieblingsfigur gewesen, diese Staffel, Laura, oder?
Nee, also ich meine, für mich war es ja auch immer Rhaenys und jetzt danach... Ich weiß, also ich komme jetzt auch nicht so ganz, ich werde nicht so ganz warm darauf, wie er das jetzt so handhabt. Also ich glaube auch, dass das jetzt im Moment gerade schon, ja, also dass er da nicht so ganz gut drauf klarkommt und dass er sich da weiterentwickeln müsste. Und dann bin ich halt gespannt, irgendwie wann das passiert.
Ich habe auch gedacht, dass vielleicht Alice meine Lieblingsfigur wird, aber dann war sie dann doch im Endeffekt gar nicht so viel zu sehen.
Ja. Ja, ich hatte auch nur mal kurz gedacht, dass Missaria cooler wird. Und ja, jetzt mittlerweile bin ich jedes Mal, wenn Missaria kommt, denke ich so, sag nix, ja, sag ich einfach nix.
Ich dachte auch zwischendurch. Und jetzt bin ich so, ist es doch mir zu sneaky alles.
Irgendwie. Ja, es ist auch zu sneaky. Ja,
nee, also irgendwie, ich glaube doch, dass ich im Endeffekt jetzt auch mit den Figuren und so einfach Season 1 favorisieren würde. Aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit mit Season 2, auch wenn jetzt es einige Momente gab, die du angesprochen hast, Laura, wo es vielleicht ein bisschen gehakt hat oder so. Ich fand es aber jetzt auch nicht schlimm, dass nicht in jeder Folge irgendwie Action war. Ich hatte Spaß mit der Season. Ich fand's gut. Einige Sachen hätten vielleicht anders sein können, aber ich freue mich trotzdem auf Staffel 3. Mhm.
Ich freue mich auf jeden Fall auf die dritte Staffel mit mehr einer aktiven Rhaenyra.
Oh ja.
Denn, also Emma Darcy, Rhaenyra, großartig, aber sie war halt jetzt in der zweiten Staffel teilweise noch sehr abwartend, noch ein bisschen passiv. Und wir haben ja irgendwann gesehen, wie der Knoten geplatzt ist, wo bei ihr so der Groschen gefallen ist, okay, gibt keine friedliche Lösung mehr, jetzt ist Krieg. Und jetzt trifft sie ja auch vermehrt, ja, fragwürdige Entscheidungen, aber sie vertritt sie. Und also zumindest nach außen hin und dann nach innen hin mit ihren Vertrauten hat sie wieder dann diese ganzen Gewissensbisse, was sie dann ja schon zu einem sehr interessanten Charakter macht. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das dann in der dritten Staffel mit ihr weitergeht.
Ja, das hat mich
ehrlich gesagt... Spoiler, nicht gut.
Nee, das wollte ich aber auch gerade nochmal zu sagen. Das war auch ein bisschen ein Argument, warum mich Season 2 ein bisschen manchmal, wo ich ein bisschen dachte so, jetzt kommt mal in die Pette, weil ich dachte auch, dass Rhaenyra da ein bisschen aktiver wird. Aber wie du schon meinst, jetzt muss sie ja. Und Staffel 3.
Jetzt muss sie ja. Schade, dass wir so lange drauf warten.
Ja, schade.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, war's das für diese Episode. Wir haben eine sehr lange Episode jetzt gemacht, aber das ist auch angemessen einem Staffelfinale, finde ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für eure netten Kommentare und vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal, nicht erst in 2 Jahren. Hier mit den Quadrataugen geht es dann ganz normal weiter mit den aktuellen Filmen und Serien. Bleibt da auch uns gerne gewogen. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Adrian Martin, Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.